Es ist Sonntag, Check 24 Donnerstag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Endlich wieder Bundesliga und so eine Länderspielpause tut dem einen ja gut, dem einen vielleicht aber auch weniger gut. Das trifft zumindest auf die Bayern zu. Also sie haben gestern wieder mal zwei Gegentore kassiert. Ja, damit mal wieder auch zwei Punkte liegen gelassen. Am Anfang geschlafen und am Ende des Spiels. Und viel schlimmer natürlich auch, wir sehen die Gesichter, frostige Stimmung bei den Bossen des FC Bayern. Aber viel schlimmer natürlich dann auch noch die Verletzung von Niklas Süle. Wir schauen noch mal auf diese Szene. Sah erstmal gar nicht so schlimm aus. Aber dann sind die Verletzungen meistens doch, die am härtesten dann zutreffen. Also hier sehen wir es, eigentlich ohne Einwirken eines Gegenspielers. Knickt er weg mit dem Knie, Kreuzbandriss, also gute Besserung. Und was es bedeutet für den FC Bayern, was sie tun müssen generell und warum der Herbst nicht die Jahreszeit des FC Bayern zu sein scheint. Auch das gleich alles bei uns in der Sendung. Dann schauen wir aufs Topspiel. Borussia Dortmund beweist, dass sie doch wieder gewinnen können, zeigen Biss und Leidenschaft. Allen voran natürlich auch der Kapitän Marco Reus mit dem goldenen Tor. Und auch diesmal bringen sie endlich eine Führung über die Zeit. Auch weil der Trainer Lucien Favre aus den letzten Spielen die richtigen Schlüsse gezogen hat. Sehr ärgerlich das Ganze natürlich für den Gegner, für Borussia Mönchengladbach. Sie sind trotzdem noch Tabellenführer, zumindest bis heute Abend. Da hat Schalke nochmal die Chance, an ihnen vorbeizuziehen. Einer, der live dabei war und den Verein in- und auswendig kennt, den begrüßen wir jetzt. Hier ist das Präsidiumsmitglied von Borussia Mönchengladbach. Hier ist Hans Meyer. Hallo von Adeln und Bent. Hans, boah, bist du schnell heute. Hey. Hey. 0:1 verloren. Es gab gestern viele Aufreger in dem Spiel. Wir schauen uns mal eine vorweg schon an.
Okay.
Ja, 73. Minute.
Ist die voll.
Ist das ein Elfmeter für dich?
Er trifft doch klar den Ball.
Wer jetzt? Dein Spieler oder Mats Hummels? Also Patrick Herrmann oder...
Nimm doch nicht alles vorweg. Das wird doch heute noch zur Diskussion stehen.
Ich möchte ja deine Meinung haben.
Nein, ich habe zudem eine Meinung. Ich habe auch eine Meinung zu dem ersten Tor, was die Dortmunder nicht kriegen. Und dann müssten wir uns insgesamt heute die ganze Zeit über den Videobeweis unterhalten. Das wollen wir nicht machen.
Nein, aber ist natürlich Teil der Sendung, ja?
Okay.
Okay, dann freuen wir uns auf unsere weiteren Gäste heute Morgen. Von RTL ist Thomas Wagner da.
Hallo, guten Morgen.
Von der ARD, Tom Bartels.
Morgen, hallo.
Der Fußballchef vom Blick, Andreas Böhni.
Guten Morgen.
Vom Kicker, Frank Linkisch.
Morgen.
Unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg.
Hallo.
Also hauptberuflich, Stefan, hauptberuflich bei uns angestellt. Nebenberuflich bist du jetzt Sportdirektor bei Uerdingen. Gestern hier an der Grünwalder Straße. Ganz wichtiger Sieg, ne? Oder? 1-0 in Überzahl?
Ja, natürlich wichtig. Wichtig für die Jungs, ganz klar. War harte Arbeit, musste viel investieren, aber sie haben sich belohnt. Es war auch verdient.
Und wir haben noch einen Special Guest zu begrüßen. Er ist Persönlichkeitstrainer, Steffen Kirchner. Herzlich willkommen. So, wie immer an der Stelle. Kleine Erfrischung, alles alkoholfrei. Und ich freue mich natürlich wie immer, dass Ruth auch da ist. Guten Morgen, Ruth.
Ich freue mich auch sehr. Einen schönen Sonntagmorgen. Hallo zusammen. Ja, droht den Bayern und Niko Kovac wieder ein ungemütlicher Herbst. Den hatten sie doch erst in der vergangenen Saison. Und jetzt stehen sie aktuell, was die Punkte angeht, noch ein bisschen schlechter da. 15 Zähler nach 8 Spieltagen zum vierten Mal schon Punkte hergeschenkt. Das zeigt sich in der Tabelle alles noch nicht so wirklich, weil das ja so eng zusammenliegt. Aber es ist der schlechteste Saisonstart seit 9 Jahren. Und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, wieso verspielt denn der FC Bayern so leichtfertig die Punkte? Rufen Sie uns wieder an. Sie kennen die Nummer 01379 011 011. Facebook, Twitter sind wie immer Ihre Anlaufstellen. Und unser Live-Blog ist natürlich auch wieder online geschaltet. Da können Sie mitdiskutieren. Es gibt Zusatzinformationen. Und unter allen Dopa-Phone-Anrufern verlosen wir auch heute wieder 2 Tickets. Also 2 Reisen hier zu uns zum Check24-Doppelpass. Wir freuen uns, wenn Sie dann mal hier bei uns sind. Dankeschön.
Danke. Ja, erst ein bisschen spät aufgewacht, dann ein bisschen zu früh abgeschaltet. Das Resultat zwei Gegentore. Das erste in der ersten Minute und das zweite in der Nachspielzeit. Und dann hatte der Bayern-Trainer Niko Kovac auch noch Pech mit seinen Wechseln.
Noch 10 Minuten, der müde Coutinho raus und Müller laut Kovac nun doch kein Notnagel rein. Und bald mit der Möglichkeit, die Partie zu entscheiden, aber Müller versemmelte.
Du hast so viele Chancen, du lässt so viel liegen und das zu erklären, das ist schon schwierig.
Nachspielzeit, Müller nicht zurück zu Lewandowski und nur 18 Sekunden später jubelten die Augsburger. Alles nur Künstlerpech?
Ich will nicht sagen, dass es überheblich ist, aber das ist schon ein bisschen lässig und vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst einfach.
Der vermeintlich angeschlagene Hernandez war gestrauchelt, den Kovac in die Innenverteidigung gezogen hatte, nachdem sich Süle ganz offenbar schwer am Knie verletzt hatte. Doch nicht etwa Boateng ersetzte den Nationalverteidiger, sondern der ebenfalls vermeintlich angeschlagene Alaba. Und schließlich stürzte Hernandez, letzter Dominostein einer unseligen Kettenreaktion, die dem FC Bayern ein eigenartiges Déjà-vu beschert. Denn vor ziemlich genau einem Jahr schlitterte er in ein ganz ähnliches Tief und jetzt ist es anscheinend wieder soweit. Die Bayern stecken in der nächsten Herbstdepression.
So, muss ich mal ganz kurz sagen, im Beitrag kam ja vor vermeintlich schwere Verletzung, also das war der Stand von gestern, hat sich jetzt ja bestätigt, Niklas Süle mit einem Kreuzbandriss fällt also lange aus. Was das für Konsequenzen hat, das besprechen wir gleich. Tom, du warst gestern da. War das eine Herbstdepression oder ist das eine?
Klar, dass nach dem Ergebnis jetzt das zum Thema wird. Die Bayern hätten das Spiel ganz klar gewinnen können, eigentlich müssen. Hatten so viele große Chancen, dass ich im Leben nicht damit gerechnet habe, dass das Spiel noch 2-2 ausgeht. Aber sie werden
du hast doch schon Fehler alles mitgemacht, müssen. Du musst doch.
Ja, aber ich meine, die erste Hälfte war nicht gut. Und ich finde, sie haben auch sehr schläfrig angefangen, aber sie haben sich kontinuierlich gesteigert. Sie haben das Spiel drückend beherrscht, müssen eigentlich mindestens noch ein, wenn nicht zwei Tore mehr machen. Die Fehler hinten, die werden sie analysieren, warum das 2-2 da noch fällt. Da ist ein bisschen viel schief gegangen. Darüber werden sie jetzt in den nächsten Wochen, ja, das müssen sie vor allem ausbessern und korrigieren. Das darf ihnen nicht passieren. Ansonsten war es jetzt kein ganz, ganz schlechtes Spiel aus meiner Sicht. Ja.
Aber erste Halbzeit, sagst du, war nicht so gut. Zweite war dann gut. Niko Kovac hat das über 90 Minuten als gutes Spiel tituliert.
Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben es genauso gemacht, wie wir wollten, den Gegner laufen lassen, den Ball verlagern, spielen, Tiefe, zu viele Chancen, die du nicht machst und dann letztendlich in zwei Aktionen schlecht verteidigst und ja, 2-2.
Mhm. Frank, du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt schon.
Ja, ich bin.
War es für dich kein gutes Spiel?
Nee, ich bin bei Tom. Also natürlich hätten die Bayern das gewinnen können, locker und auch müssen, aber das hätte meiner Meinung nach auch wieder vieles übertüncht. Die Mannschaft lässt in dieser Saison ihre Gegner am Leben. Sie haben jetzt zum dritten Mal in der Bundesliga schon einen Vorsprung verspielt, nicht halten können. Das ist ihnen gegen Hertha passiert, das ist ihnen in Leipzig passiert und jetzt gegen Augsburg. Sie sind inkonsequent in der Chancenverwertung. Da hatten Kovac und auch Hasan Salihamidžić gestern recht. Aber sie haben natürlich auch enorme Probleme im Umschaltspiel nach hinten. Das war das vierte Spiel, Pflichtspiel in Serie mit zwei Gegentoren. Paderborn, Tottenham, gut, 7-2 gewonnen, hast du alle Argumente auf deiner Seite. Hoffenheim und jetzt eben Augsburg. Und da ist der Wurm drin, ganz klar.
Du hast ja eben gesagt, Tottenham wäre der Ausrutscher gewesen.
Der Eindruck verfestigt sich, ja. Das ist natürlich ein bisschen populistisch vielleicht. Aber wenn man mal die guten Spiele sich anschaut, Joshua Kimmich übrigens hat neulich auch gesagt, sie haben noch nicht ein Spiel in dieser Saison gehabt, wo sie über 90 Minuten komplett überzeugt haben. Nicht eines, sagt ein Nationalspieler, der sehr selbstkritisch ist. Und dann nehmen wir das Spiel in Tottenham. Das war natürlich exzellent nach einer ersten Halbzeit, in der sie allerdings auch hinten liegen können. 3-1, wenn es doof läuft für sie. Danach haben sie es exzellent gemacht, keine Frage. Dann sehe ich noch die erste Halbzeit in Leipzig, die richtig, richtig gut war. Ja, da haben sie aber auch den Deckel nicht aufgemacht. Da müssen sie auch das zweite oder dritte Tor machen. Dann kommt Leipzig da nicht wieder. Und sonst hatten sie in jedem Spiel ihre Probleme.
Stefan, hast du eine Erklärung dafür? Das, was Frank gerade beschrieben hat?
Also ich würde sagen, oft sind solche Ergebnisse wie ein 2-2 jetzt gegen Augsburg eigentlich richtig, um alles richtig auch zu analysieren. Ja? Also wenn du das Spiel jetzt 2-1 oder 3-1, 4-1 gewinnst, dann gehst du weiter zum nächsten Spiel. Ich glaube, jetzt müssen sich alle Verantwortlichen eben Gedanken machen. Das ist nicht Bayern-like. Normal spielen sie es wirklich abgezockt runter und setzen noch hinten einen drauf. Das ist ihnen oder gelingt ihnen in dieser Phase nicht. Und ja, dann wird es wieder unruhig.
Aber warum? Was glaubst du?
Ja, also du brauchst auch mal das Quäntchen Glück auf deiner Seite. Also die Chancen kreieren sie ja, die spielen sie ja raus, aber sie lassen sie liegen. Aber alles nur daran festzumachen, wäre natürlich auch zu einfach. In der Umschaltbewegung gegen den Ball arbeiten sie wirklich nicht gut. Und das wissen die Gegner auch, dass da ihre Chancen liegen. Und Augsburg hat das gestern in der letzten Minute richtig gut dann gespielt.
Schauen wir mal auf die Szene vielleicht, Thomas. Auf die 91.
Ja.
Thomas Müller durfte ja dann doch noch mal ran, ne?
Ja, das ist, glaube ich, eher auch ein Problem, Thomas Müller, in der Mannschaft, weil er letztes Jahr, glaube ich, einer war, der Niko Kovac hart kritisiert hat. Also da haben sie die Chance zum Konter. Und wenn du dann nach hinten schaust, wie Hernandez, der, ich zitiere, Karl-Heinz Rummenigge, der beste Verteidiger in der Bundesliga, wie er sich da abkochen lässt, auch wenn er sicherlich aus einer langen Verletzung kommt, finde ich schon bedenklich, wie insgesamt das Ganze nicht Bayern-like ist, wie sie verteidigen. Und der Mythos der Bayern besteht ja eigentlich immer daraus, dass sie selbst diese Tore in der 91. machen und nicht, dass sie noch einen reinkriegen, wie das jetzt auch schon ein paar Mal passiert ist.
Hans, ist das nur eine Momentaufnahme?
Ich will es im Interesse aller Bayern-Fans sagen. Ja, das ist natürlich, wenn du insgesamt auf die Tabelle schaust, sage ich mal so, beginnt die Meisterschaft morgen neu. Also da ist eigentlich aus diesen Spielen nur die ein oder andere Schlussfolgerung zu ziehen. Ich persönlich habe natürlich ein bisschen eine Meinung, bin ein altmodischer Trainer. Ich weiß, dass die Bayern im Grunde genommen fußballerisch immer so viel drauf haben, dass sie in jedem Spiel ihre Chancen haben werden. Und wenn dann jemand 6, 7, 8 Chancen hat dann und vergibt sie, macht nur 2 Tore, dann weiß man, wenn das aber weiter so läuft, sie machen die Chancen irgendwann. Das ist so. Aber das, was mich ein bisschen wundert, der Nico hat gestern sicher im ersten Ärger über dieses vermeintliche Niederlage eine Sache gesagt, die so nicht ganz stimmt. Er wird es heute auch ganz anders sehen. Er hat gesagt, 2 Schüsse, 2 Tore. Und das stimmt so nicht. Wer genau hinschaut, weiß, vielleicht, wir haben nicht die Zeit zum Analysieren, aber die Bayern waren beim ersten Tor, um die Protagonisten vom Gegner, aber immer in der Überzahl und keiner deckt richtig. Die Art und Weise, wie sie dort ihre Leute stehen lassen, beim 2-2 ähnlich, das kann nicht sein. Sie sind in der Überzahl und keiner deckt. An irgendeiner Stelle ist das System, jetzt kommt es noch.
Da haben wir es. Früher Gegentor, nach einem Einwurf für ja, Augsburger. Und ich glaube, man kann gut sehen, was du gerade gesagt hast. Da sind relativ viele Bayern-Spieler. Ne?
Ja, aber genügend. Grundsätzlich genügend. Aber du hast nicht das Gefühl, erzähl sie nur mal, was an Bayern-Spielern im 16er ist und was dort an Gegenspielern ist. Mhm. Dort ist keiner richtig verantwortlich für irgendeinen, der dort natürlich Tore verausstrahlen kann. Unmittelbar nach dem 1-0 haben sie noch mal eine Möglichkeit, als sich der Süle so katastrophal verletzt. Erstmal lassen sie den Süle, auch wenn es ein Nationalspieler ist, auch wenn es einer ist, der auf den Deutschlands Hoffnung, auch Bayerns Hoffnung, lassen sie ihn auch ganz alleine. Das muss dort nicht sein in dem Moment. Da kann jemand da sein, denn so einen Zweikampf kannst du verlieren noch dazu, wenn du dort auch noch durch eine Verletzung gehandicapt bist. Aber wenn dort der Augsburger Spieler, die Klasse hat, die er hätte, wenn er das erkennt, denn dann würde er vielleicht nicht bei Augsburg spielen. Er braucht nämlich dort nicht schießen, sondern rechts nur 5 Meter den Ball rüber zu schwingen, steht 2-0. Das ist die zweite Riesenchance, die sie haben. Und neben den 2 Toren, die sie ausgespielt haben, kommt noch diese Chance dazu, wo einmal Neuer aber Kopf und Kragen riskieren muss. Also es ist durchaus nicht so, dass das 2 Zufallstore waren, die Bayern lassen mit 4 klaren Torchancen in Augsburg. Einfach laufen sie zu sehr Gefahr, Punkte zu verlieren. Und das war so.
Hans, du hast das ganze Spiel wunderbar zusammengefasst, schon mit allen Szenen, die wir eigentlich gleich noch zeigen wollten. Nein. Aber du hast ja die richtigen Szenen angesprochen. Stefan, lass uns noch mal auf das 0-1 schauen, diesen Einwurf. Was ist das? Schlafmützigkeit?
Ja, das sind so Szenen, wo sie einfach nur begleiten, ja. Also nicht aktiv auch genau in die Zweikämpfe reingehen. Ne? Du musst die Zweikämpfe auch führen, wie man es erwartet von jedem Bundesligaspieler. Und jeder verlässt sich ein Stück weit auf den anderen in dieser Szene. Wir sind ja in Überzahl, irgendeiner wird es schon bereinigen. Nur dieses auf den anderen verlassen ist natürlich fatal. Ja? Das war ja bei dem zweiten Gegentor genau dasselbe. Ja? Du hattest die Möglichkeit, den Zweikampf richtig und hart zu führen, aber sie führen ihn halt nur halbherzig. Und dann kriegst du solche Gegentore. Ja.
Darf ich kurz? Ja. Manuel Neuer, der sich ja gestern als einziger Spieler gestellt hat nach dem Spiel, im Gegensatz zu den oberen Bossen, hat da sehr gut was gesagt. Ne? Er hat gesagt, wir sind vielleicht nicht überheblich, aber wir sind sehr lässig und zu selbstbewusst in dem Glauben, dass in diesen Szenen nichts passieren kann. Ja? Und es passiert dann halt doch.
Ja, wir haben Manuel Neuer. Frank, hören wir nochmal rein.
So zu dem Bild, dass wir dieses Unentschieden nur erreichen, dass wir nach wenigen Sekunden und auch in der letzten Spielminute die Gegentore kassieren, hat schon eine gewisse Bedeutung.
Welche Bedeutung hat es denn, wenn man nach wenigen Sekunden in Rückstand gerät, obwohl der Trainer vor dem Spiel gesagt hat, wie beim letzten Mal darf uns das nicht passieren, und dann kurz vor dem Ende, wenn Sie sagen, das hat eine Bedeutung, welche denn?
Ja, ich will nicht sagen, dass es überheblich ist, aber das ist schon ein bisschen lässig und vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst einfach, dass hier nichts passieren kann.
Zu selbstbewusst, Andreas.
Ich bin bei Gibt's Stefan. Das? Ja, ich glaube schon, das ist das Bayern-Gehen. Nee, aber ich bin bei Stefan. Es ist ein hervorragender Ansatzpunkt, alles zu hinterfragen, was da sportlich falsch läuft. Nur muss man auch sagen, Niko Kovac hat gestern für mich unglaublich an Profil gewonnen. Wie er nach dem ganzen medial inszenierten Hilfeschrei nach Liebe von Thomas Müller Position bezogen hat und das durchgezogen hat, das kann ein Wendepunkt sein in seiner Trainerkarriere für mich.
Gut, das war jetzt dazu und zu selbstbewusst?
Ich finde,
hat er nett umschrieben, ne?
Ja, hat er nett umschrieben. Und ich finde, es ist schon tatsächlich, klang hier schon an, die Sorglosigkeit im Rückwärtsgang bei den Bayern. Ne? Und hinten hast du eine neu formierte Viererkette. Pavard, irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Hernandez kommt aus einer Verletzung. Süle ist jetzt der Chef, wo Hummels weg ist. Und da haben wir das auch mit der Sechserposition. Das ist für mich der neuralgische Punkt bei den Bayern. Der ist, finde ich, taktisch nicht richtig besetzt. Martinez spielt dann angeblich immer nur in den großen Spielen. Und so hast du dann so eine Laissez-faire-Einstellung. Naja, in Augsburg, das kriegen wir schon hin. Aber, Hans Meyer eben auch schon gesagt, dass Augsburg 4 oder 5 Chancen dieser Qualität hat, das ist zu viel. Auch selbst, wenn die Bayern zu viel haben liegen lassen.
Ich glaube, Thomas, da würde ich jetzt gerne was dazu sagen. Das ist nämlich letztlich genau der Punkt, dass sie sich genug Chancen rausspielen. Das hat man in jedem Spiel gesehen, auch gegen Hoffenheim. Gut, Tottenham haben sie sogar die Tore mal gemacht. Ja, das lief dann fast in die andere Richtung. Aber sie haben definitiv hinten im Moment ein Problem. Nicht nur wegen der Gegentore, sondern auch wegen der vielen Chancen. Wie Hans Meyer richtig sagt, sie hatten nicht nur 2 Torschüsse. Philipp Max hat noch eine wirklich gute Chance, relativ kurz vor dem 2-2. Ja. Und Hernandez musste links aushelfen. Kimmich hat jetzt wieder rechts ausgeholfen. Er macht auch den Schritt da letztlich nicht raus, sonst wäre Richter abseits gestanden beim 1-0. Kimmich, weil er wieder auf der Seite gespielt hat. Sie haben sehr viel jetzt da gewechselt. Hernandez und Pavard müssen sich jetzt finden als Duo. Ich weiß nicht, ob Boateng auf dem gleichen Level agiert. Gegen Hoffenheim hat er nicht so gut ausgesehen. Aber sie brauchen jetzt definitiv da eine Stabilität und müssen sich dann auch entscheiden, wer davor spielt. Genau. Und da brauchen sie Automatismen. Vorne funktioniert das für mich in der Zeit nach Robben und Ribéry viel besser, als ich dachte.
Ja, gut. Ja, und da muss man wirklich sagen, also auch für den FC Bayern ist natürlich enorm wichtig, dass sie die Stabilität erstmal im defensiven Bereich hinkriegen und von da aus dann ihr Spiel machen und nicht andersrum denken, wir haben so viel Qualität im Spiel nach vorne, die machen das schon irgendwie. Also da müssen sie wirklich dran arbeiten, dass sie eben defensiv stabiler stehen.
Sondern nochmal auf das 2-2 zurückkommen.
Ja, du siehst es in der Rückwärts.
Du hast es dir nochmal ganz genau angeschaut. Guck mal, wir haben es hier nochmal.
Genau, das ist einfach ein schlecht geführter Zweikampf. Da lässt er sich wirklich leicht abkochen und hier muss er Pavard einfach den Schritt reingehen.
Halt mal an.
Ist angehalten.
So, halt an.
Warte, oder was meinst du? Nee.
Pavard muss ein bisschen durchlaufen,
damit noch mal bitte zeigen kann.
Mehr oder weniger
wie am Fuß. Mein ganzes Leben lang, auf mich hört ja niemand.
Doch, doch.
Ich höre auf dich, Hans.
Unbedingt. Hans, Entschuldigung. So. Also können wir die Szene bitte noch einmal sehen? Und Hans, du sagst dann bitte Stopp, wo du Stopp haben möchtest. So, da kommt der lange Ball, Hans.
Hans? Ich führe 2-1. 2-1. So. Und jetzt halt an,
ja.
1, 2, 3, 4, 5 im 16er.
Augsburger
oder
meinst du, ne?
Augsburg, oder kurz davor.
Er hat komplett
und
recht.
Drei Bayern.
Nachspielzeit.
Sie führen 2-1. Dann ist das eine Unterschätzung dieser Situation. Das ist eine Unterschätzung auch der Augsburger. Und dann muss man auch an irgendeiner Stelle, meinetwegen mit Anführungsstrichen, Überheblichkeit sagen.
Ja, dann musst du aber vorher in die Szene auch eigentlich noch reingehen mit Müller, den er unsauber spielt. 3-4 Offensive vorne und alle bleiben stehen. Mhm. Dann heißt das natürlich in der Sekunde im Vollsprint nach hinten, um die Defensive eben zu unterstützen. Und deswegen sind sie in Unterzahl, dann im Strafraum. Das kann natürlich nicht sein.
Und ich glaube, wenn du früher gegen die Bayern, zwar wirfst du beim 1-2 automatisch alles nach vorne, aber normal hattest du so viel Respekt auch als Gegner, du wärst gar nicht in so eine Situation gekommen, dass der auf rechts außen so einen Zweikampf gegen den Weltmeister führt, den auch noch gewinnt, dann in der Mitte tatsächlich 3-5 Unterzahl. Das hat ja auch was damit zu tun, wie du gegen die Bayern spielst, ne? Und ich habe so das Gefühl, es bröckelt so ein bisschen diese Angst, weil gegen die Bayern können wir eh nichts holen, weil wenn du siehst, wer in der Bundesliga gegen die Bayern gepunktet hat, mit Ausnahme von Leipzig, eher Mittelklasse-Mannschaften.
Wobei eins kommt ja noch dazu, ne? Die Szene fängt ja eigentlich schon davor an, wo die Bayern zwei riesige Konterchancen haben. Ja. Und die müsste man sich eigentlich auch nochmal anschauen.
Hatten wir aber eben drin, pass auf. Ja. Aber ich mach das gern nochmal, alles kein Problem. Dann sagst du diesmal Stopp vielleicht. Oder?
Ist es die Müller-Chance oder Goretzka danach dann?
Der Konter, ich glaube, der unsauber zu Ende gespielt wird dann. Ne? Stefan hat es angesprochen.
Ja, und dann halt stehen bleiben. Ne? Und dann heißt das bei Ballverlust in der Sekunde eben im Vollsprint auch nach hinten. Ne? Und das tun sie halt nicht. Und dann sind sie hinten halt ungeordnet.
Also
auch.
Hier, guck, da holen sich erstmal den Ball, wunderbar. So, dann Lewandowski, Stefan, ne?
Genau.
Dann Müller rechts.
Ja, den spielt er eigentlich gut. So, den spielt er natürlich richtig schlecht. Und jetzt bleiben alle
komplett. Die drei meinst du jetzt?
Genau.
Dann
hast du die drei.
Die anderen sind auch schnell überspielt im Mittelfeld.
Ja, aber er darf gar nicht hingehen, weil er muss sich fallen lassen.
Aber
er muss sich fallen lassen und weggehen, weil er muss sehen, dass vorne drei stehen bleiben. Das heißt sofort komplett in die Defensive rein und er attackiert. Das darf er nicht machen in Unterzahl. Ja.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist doch ein sicheres Tor. Da stimmen doch dann auch die Laufwege schon nicht, die Staffelung. Ja. Das ist von hinten bis vorne schlecht ausgespielt, dieser Konter, ne?
Hans, was hast du?
Thomas, du und auch Stefan.
Wenn du so anfängst, dann muss ich aufpassen.
Was hat euch, wenn ihr an eure aktive Zeit euch erinnert, was hat die Mannschaften ausgezeichnet, wo du danach gesagt hast, bei denen stimmt's von der Sache, Unterhaken, gemeinsam. Bei denen, das wird in der Abwehrarbeit erarbeitet. Ja. Und hier in der Abwehrarbeit machen nicht alle mit. Und das geht nicht, auch nicht gegen Augsburg.
Und? Wenn Hernandez da den Zweikampf eingeht, wenn er nicht gewinnt, muss er wenigstens einen Foul spielen, oder?
Ja.
Das meintest du doch bei uns beiden jetzt gerade. Ja. Ne? Wir haben doch immer noch Holzhacker,
wolltest du sagen. Aber auch solche Leute, die so viel Geld kosten, machen auch Fehler. Wenn die Aktion von Süle, ich weiß jetzt nicht, inwieweit dort diese Verletzung schon da war, das war ja auch nicht gerade eine besonders gute Stellung, wie er dort zum Ball stand. Aber da will ich jetzt gar nichts kritisieren. Ich wünsche dem Jungen erstmal alles Gute und hoffentlich ist es nicht so schlimm. Das ist tragisch genug. Aber im Grunde genommen war das natürlich als ein Mann, auf den Deutschlands zentrale Abwehr baut, war das auch nicht gerade ein geschickter Zweikampf, muss ich mal dazu sagen. Ja.
Gut, gleich sprechen wir dann noch weiterschalten zu unserem Kollegen Stefan Kumberger. Ja, der hat das alles live miterlebt gestern in Augsburg. Wir haben ja auch die Gesichter der Bayern-Bosse gesehen. Also, die waren erstmal nicht bereit, irgendwas zu sagen, obwohl Karl Rummenigge wohl gesagt hat zu den Kollegen, ja, Zeit hätte ich, aber im Moment weiß ich auch nicht so richtig, ob es gut ist, was zu sagen. Das alles gleich bei uns im Check24 Doppelpass. Bis gleich. Hi von Adel und Bent, live aus dem Mittenhotel, am Münchner Flughafen, bei Check24 Doppelpass. Und wir sind auch nicht gefeit vor Fehlern. Das müssen wir jetzt ganz klar mal feststellen. Unsere Zuschauer sind deswegen auch sehr aufmerksam. Wir gehen noch mal in die 91. Minute gestern in Augsburg oder in die Nachspielzeit. Der Konter der Bayern. Hier sehen Sie es noch mal. Es ist nicht Thomas Müller. Lieber Thomas, wir entschuldigen uns in aller Form, der den Ball da querspielt, sondern Leon Goretzka. Trotzdem haben wir natürlich nach dem Spiel unseren Kollegen losgeschickt und hat Niko Kovac zur Personalie Thomas Müller befragt.
Wir haben genug Chancen gehabt. Das war die Entscheidung, die habe ich getroffen und ich finde, das war auch eine richtige Entscheidung mit meinem Trainerteam.
Du lachst ja schon.
Ja, also gut, er konnte ja gestern nicht mehr viel richtig machen, nachdem er vorher alles falsch gemacht hatte, um es so zu sagen. Das weiß er selbst. Hat den Fehler eingestanden.
Wen meinst du jetzt?
Niko Kovac
meinst du.
Mit dem Satz zu Thomas Müller, dass das unglaublich unglücklich war. Das weiß er ja selbst. Er hat es auch gesagt. Und jetzt hätte er gestern aufstellen können, wie er will. Jeder hätte gesagt, so, jetzt hat er aber Charakter gezeigt, hat ihn nicht aufgestellt. Hätte er ihn aufgestellt, dann hätten wieder andere gesagt, warum, wie auch immer. Nur Coutinho hat jetzt das Vertrauen nicht wirklich gerechtfertigt.
Der hat gestern kein
gutes Spiel gemacht, längst nicht so gut, wie ich ihn schon gesehen habe. Ist ja schon, glaube ich, auch wieder ein paar Tage da, nachdem er in Singapur war. Die haben letzte Woche Sonntag gespielt gegen Nigeria. Also war jetzt für mich kein Grund, dass man sagt, man lässt ihn raus und der muss erstmal wieder sich akklimatisieren. Aber das ist seine Formation, die möchte da vorne einspielen und dazu gehört zur ersten Elf. Das ist ja zumindest durch den Satz klar geworden, dazu gehört Thomas Müller im Moment nicht.
Aber zur Wahrheit gehört ja eigentlich auch, dass das Verhältnis zwischen Kovac und Müller sicherlich nicht das Beste ist. Das muss man mal ganz klar festhalten. Im letzten Jahr, im Herbst, gab es ja auch die Kritik aus Mannschaftskreisen am Spielsystem von Kovac, hervorgeholt von Hummels und Müller eben. Deshalb hat sich auch niemand gewehrt, dass Hummels zu Dortmund zurückgeht. Ich glaube, Thomas Müller, den verkauft man nicht einfach mal so, weil der gehört zu den Bayern. Ich bin aber auch der Meinung, dass er seit 3 Jahren nicht mehr auf dem Niveau spielt, das wir kannten von ihm, dass er dann irgendwo vorm Tor die Räume gefunden hat. So, und jetzt sagt Kovac ganz klar, wenn alle fit sind, spielt Thomas Müller bei mir nicht. Ich finde, er verhält sich vor der Kamera noch ganz geschickt, aber wer Thomas Müller kennt, weiß natürlich auch, das brodelt in ihm. Und das wird sicherlich zur tollen Stimmung unter der Woche an der Säbener Straße auch nicht unbedingt beitragen, dass du so jemand, also das ist ein hochexplosives Gemisch, finde ich, auch für Kovac.
Du hast gerade eben gesagt, Kovac hat also richtig gemacht.
Er hat sich ganz klar positioniert und das gefällt mir im Grundsatz. Er hat in einem Interview mal gesagt, er sei ein sturer Kroate. Wahrscheinlich ist Thomas Müller ein sturer Deutscher. Es sind zwei harte Köpfe, die aufeinandertreffen, aufeinanderprallen. Und darum sagt er auch so explizit, das Spiel gestern war so gut, weil er sich verteidigen will mit dieser Maßnahme aus meiner Sicht.
Ach so, du meinst, dass sie so viele Torchancen gehabt haben?
Ja, er betont
also
da ja
keinen Grund, eigentlich Thomas Müller herzubringen.
Doch, man hätte ihn näher bringen sollen wahrscheinlich, aber da hat vielleicht der sture Kopf von Niko Kovac das Durchstieren bis zur 80. Minute wollen.
Also ich sag's, wir diskutieren jetzt darüber, über Aufstellungen. Ja. Das würde ich mal aus Solidarität als ehemaliger Trainer deshalb nicht machen, weil Niko Kovac, der jetzt 2,25 Jahre nachgewiesen hat, dass er in unserer Bundesliga richtig gut trainieren kann. Mit Frankfurt hat das überragend gemacht. Hier findet er ein paar andere
Voraussetzungen, sagen wir
mal. Voraussetzungen vor, wo ganz einfach die Fachmannschaft um ihn, aber auch die Art und Weise, wie ein Trainer hier permanent und vielleicht auch etwas über den Punkt hinaus gestützt wird, das ist hier nicht so. Die Ansprüche und die Erwartungen sind ganz einfach größer. Aber dass Niko Kovac in solche Spiele geht und von vornherein die Besseren draußen lässt, das ist für mich etwas, was ich euch Journalisten gerne überlasse. Ich persönlich bin der Meinung, gerade der Thomas, der ist für mich zu seinen normalen Zeiten so ein Spieler gewesen, ich war ein richtiger Fan. Der hätte bei mir immer gespielt, auch wenn er mal 4-mal hintereinander vorm Tor versagt hätte oder hinten ein Tor auf dem Konto hat. Ich persönlich glaube, dass er schon seine Vorstellung hat, warum Thomas momentan nicht spielt. Du hast gesagt, er hat eine glanzvolle Karriere hinter sich. Ich persönlich habe mich mal in ihn reinversetzt. Der Thomas in seiner Glanzzeit war immer als ein Spieler, der durch seine Einstellung und dort, wo er gestanden hat, andere auch ein bisschen besser gemacht hat. Er ist dort als Charakter auch richtig aufgefallen.
Aber du sagst ja wahr.
Er ist 30.
Uralt, du jetzt ja, so sagst.
Thomas, ich hätte bei dir ab 26 gesagt, der darf nicht mehr spielen.
Deswegen habe ich immer verhindert, dass du mein Trainer wirst.
Was mich drückt, dass man ein Problem momentan draus macht, dass ein älterer Spieler, aus welchem Grund auch immer, wie das Verhältnis der beiden ist, lasse ich mal völlig außen vor. Aber Nico wird bei seinen Entscheidungen für mich auch nicht genügend von außen her gestützt, denn er bestimmt, wer spielt. Und die Diskussion, dass ein oder zwei Spieler...
Hans, wer ist denn von außen?
Lass mir doch weg, das kriegst du bei mir nicht raus. Streng dich an. Tatsache ist, dass im Grunde genommen der Nico ganz sicher gestern nicht verloren hat, weil 2, 3 falsche Spieler gespielt haben. Das hat eine andere Ursache, die wir vorhin besprochen haben. Ich glaube, dass in dieser Mannschaft momentan sowohl auch der Glaube der Spieler an ihn fehlt, denn er muss das klären. Er muss mit der Mannschaft klären, was auf dem Platz auch an gemeinsamer Bereitschaft da ist, die Aufgaben defensiv und offensiv zu lösen. Aber das, was wir tun, dass wir jetzt da über Thomas Müller, und ich kenne den Thomas Müller, der hat so einen guten Kopf, dass er vielleicht sogar zu Hause sitzt und lacht darüber.
Ja, das möchte ich sehen.
Mhm. Also, ich weiß, dass viele Spieler, also, dass eine ganze Menge Spieler auch klug genug sind und wissen, dass beim FC Bayern auch mit 30, auch mit dieser fantastischen Geschichte, man keine Garantie hat zu spielen. Das weiß auch ein Thomas Müller.
Aber er hat ja selbst gesagt, dass er sich Gedanken machen muss, wenn das so bleibt, bis zur Winterpause. Ja,
aber Hans, ich bin mit 30 zu Bayern gekommen.
Hättest du
mich schon mit 24 aussortiert.
Und es hat sogar funktioniert.
Wir sind alle nicht dabei, wenn trainiert wird.
Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir sehen natürlich, wir beurteilen nur den Moment und das Spiel. Wir sehen natürlich nicht die Trainingswoche.
Ist ja normal, Stefan, dass wir ja trotzdem fragen, also die beiden, die nicht unterwegs waren, Boateng und Müller, die frisch sind, warum haben die, als auch Süle sich verletzt hat, kam Boateng ja auch nicht rein. Also da kann man ja trotzdem
schon. Ich habe mich gestern mit Hansi Flick länger unterhalten, der wirklich gesagt hat, nochmal, Thomas Müller trainiert exzellent. Man kann ihm nichts vorwerfen.
Ja. Er gibt
im Training alles und das war nie anders. Aber im Moment, man muss sich die Aufstellung nur anschauen. Die haben Gnabry, Coman auf den Seiten, Lewandowski ist sowieso gesetzt und dahinter spielt Coutinho. Danach wird es ihm zu offensiv, wenn er Müller auch noch bringt. Das ist ganz simpel. Er hat sich dann für Thiago oder Kimmich entscheidet sich normalerweise. Und dass sie immer in der Rückwärtsbewegung Probleme haben, das haben wir jetzt in ein paar Spielen gesehen. Das ist dann einfach zu offensiv, wenn Müller auch spielt. So wird das jetzt bleiben, es sei denn,
Coutinho spielt so weiter.
Die Entscheidungen, die Niko Kovac trifft, das ist das eine. Für mich entscheidend ist aber auch, wie er sich nach außen hin im Augenblick gibt. Und da sind so ein paar Ungereimtheiten. Thomas, du hast bei Bayern gespielt, Stefan auch. Dieses Mir san mir, dieses Selbstverständnis des FC Bayern. Wenn er sich gestern hinstellt und sagt, die Mannschaft hat es außerordentlich gut gemacht, das ist ja überhaupt nicht glaubwürdig. Und Matthias Sammer, glaube ich, wenn der noch Sportvorstand wäre, der wäre explodiert. Der hätte der Mannschaft schön die Leviten gelesen. Oder anderes Beispiel, wenn ich noch kurz darf, gegen Hoffenheim, nach dieser 1-2 Heimniederlage, sagt er, wenn wir dann den Ausgleich machen, dann muss man auch mal mit diesem Punkt leben. Das ist doch kein Bayern-Selbstverständnis. Das Spiel, ich glaube, in der 70. Minute fiel da der Ausgleich. Du hattest den Eindruck im Stadion, jetzt kippt das Spiel, jetzt drehen sie es. Und dann kann ich doch hinterher nicht sagen, dann nehme ich halt mal den Punkt mit als FC Bayern in einem Heimspiel. Passt für mich nicht.
Also ich kann schon sagen, glaube ich, das war nicht unser Tag. Und dann wären wir auch mit dem Unentschieden mal zufrieden. Du hast schon wieder gezuckt. Was ist
denn? Nein, ich zucke gar nicht.
Ich finde es aber auch, hart, nur von meinem Gefühl, jetzt wieder schon auf Kovac zu gehen. Ja? Das Ding darf gestern niemals fallen. Das ist einfach schlecht verteidigt. Dafür hat Niko Kovac nicht gesorgt. Martin Schmidt hat gestern einen Satz gesagt nach dem Spiel. Korrekt. Das Spiel hätte 5-1 für Bayern ausgehen können. Aber das ist Fußball, dass dieses Ding jetzt, dieses 2-2 fällt.
Das ist Fußball. Aber er sagt, endlich wird mal Geld. Hast du selbst gemerkt, ne?
Ich habe ihn zitiert. Er hat gesagt, das passiert eben so, das ist nicht planbar. Für die Presse ist es so, aber er kann so nicht arbeiten. Er sagte, er hätte wieder alles falsch gemacht. Wenn die das Spiel klar verlieren, die Augsburger, dann wäre es auf ihn gegangen. So machen die Bayern die Tore nicht. Und jetzt macht Martin Schmidt alles richtig, weil er Finn Burgerson für Niederlechner eingewechselt hat. Da wurde auch schon wieder gemurrt auf der Tribüne. Wieso kann er den jetzt rausnehmen? Warum bringt er Finn Burgerson? Ja, weil er das 2-2 macht. Das klappt natürlich nicht jedes Mal. Aber das richtige Ergebnis gestern wäre 3-1 oder 4-1 für Bayern gewesen. Und dann hätten wir jetzt deswegen über Kovac diskutiert, das tue ich mich wahnsinnig schwer.
Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass man immer den Eindruck hat, die Rückendeckung von ganz oben ist für Kovac gar nicht so stark? Ist es nicht auch so, dass man den Eindruck hat, die haben ihm jetzt am Schluss noch Coutinho gekauft, jetzt heißt, boah, ihr habt einen Kader, damit könnt ihr sogar um die Champions League mitspielen, jetzt mach mal bitte. Also ich finde, das ist für ihn auch nicht so einfach. Coutinho kommt ganz zum Schluss, Abwehr habe ich eben angesprochen, finde ich, war keine gute Transferpolitik. Und dann weißt du, trotz des Doubles hat ihn Rummenigge angezählt am Ende der letzten Saison, dass dann nach 4 Punktverluste in der Bundesliga Diskussionen aufkommen, halte ich für relativ normal.
Du hast völlig recht, aber ich muss das ja nicht mitmachen.
Nee.
Ich bewerte das ja für mich nach dem, was ich sehe. Nein. Ich sage nur deswegen, was ich gesehen habe, spielen die nicht so schlecht. Ich glaube, dass die Bayern einen guten, ausgewogenen Kader haben. Wenn sich solche Sachen häufen, wie mit Süle jetzt, dann wird es dramatisch. Aber Coutinho ist ein wichtiger Baustein. Auch Flick übrigens als Co-Trainer ist keine ganz schlechte Maßnahme gewesen, weil die Mannschaft einen Ansprechpartner mehr hat. Ich fand, dass sie hinten eigentlich besser aufgestellt sind. Aber man sieht schon, wenn Alaba dann verletzt ist, dann muss man schon wieder hin und her schieben. Vielleicht fehlt die ein oder andere Alternative, aber der Kader ist auf europäischem Top-Niveau.
Okay. Gut, du hast Reaktionen, ne? Oder? Von den Fans?
Und die weiße Weste.
So, und da geht's direkt weiter bei uns. Ich wollte aber gerne auch noch zu dem Thema, das ihr gerade mit Niko Kovac diskutiert habt, unser Live-Voting mit ansprechen. Da glauben nicht bei uns 68% der Zuschauer, dass der FC Bayern mit Niko Kovac die Kurve nicht mehr bekommt. So, jetzt also unsere Torhüter-Rubrik Weiße Weste. Da geht's darum, wer hat die meisten zu Null-Spiele. Ich möchte mal auf den FCA-Keeper eingehen, auf Tomasz Kubek. Der führt dieses Ranking natürlich nicht an mit 21 Gegentreffern, ist klar. Er war auch viel gescholten in den letzten Wochen, aber er hat sich gestern ziemlich rehabilitieren können, vor allem in der zweiten Hälfte. 6 Paraden hat er abgeliefert, also dieses 2:2 geht sicherlich auch auf sein Konto. Dann schauen wir doch mal aufs Ranking, wird nämlich angeführt vom Gladbacher Keeper Jan Sommer. Lukas Radetzky ist auch gut mit dabei und wir sehen nicht Manuel Neuer. Der hat nämlich schon 10 Gegentore auf dem Konto und ein Begriff, vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, hat sich etabliert rund um Manuel Neuer, nämlich der Reklamierarm. Viel zitiert gestern. Neuers Reklamierarm ist einer der größten Konstanten in meinem Leben, schreibt Marc. Und Max sagt noch, anhand der Geschwindigkeit, mit der der Reklamierarm von Neuer hochgeht, kann man immer die Tragweite des Gegentors erkennen. In dem Fall ging es schnell nach oben. Dankeschön.
Ich habe da noch nicht so drauf geachtet, aber das ist wirklich ist ein Reflex, so, oder?
Das ist so ein Reflex, wie nach dem Motto, gegen mich, Manuel Neuer, kann es kein reguläres Tor geben. Der Arm ist direkt immer oben.
Ich kenne diese Reflexe, ne? Deswegen mache ich jetzt mal einen kurzen Spot, dann reden wir sofort weiter. Und wir schauen direkt zu unserem Bayern-Reporter, Stefan Kimberger. Guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen, Grüße von der Sörener Straße.
Stefan, vor einer Stunde ungefähr ist rausgekommen, also Kreuzbandriss bei Niklas Süle. Was bedeutet das jetzt?
Es bedeutet, dass die Bayern einen Innenverteidiger weniger haben und jetzt richtig Probleme bekommen. Jerome Boateng wäre einer, der das machen kann. Nur hatte der die letzten Wochen natürlich auch nicht den großen Rückhalt, gerade von den Bossen. Javi Martinez wochenlang auf dem Abstellgleis, könnte auch den Innenverteidiger spielen. Also der kleine Kader wird den Bayern jetzt doch irgendwie zum Verhängnis.
Zumal, wir haben eben schon mal diesen Wechsel angesprochen, vor allen Dingen in der Defensive. Ist das notgedrungen oder wäre einspielen vielleicht auch mal ganz gut langsam?
Ja, also da gibt es ja die verschiedensten Ansichtsweisen. Ich denke mal, eine gute Rotation wird vor allem durch eine gute Achse gestützt. Man kann nicht jedes Mal 4 andere Spieler bringen. Ich muss immer wieder das Beispiel bringen. Letztes Jahr gegen Augsburg hat dann Leon Goretzka plötzlich Linksverteidiger gespielt, weil Niko Kovac ein bisschen die Hybris gepackt hat und er dann sich gedacht hat, ich kann jetzt hier rotieren, wie ich will. Also es kommt natürlich schon auf einen gesunden Stamm an und den hat Niklas Süle eigentlich dargestellt. Er war die feste Größe in der Verteidigung der Bayern.
Aber Niklas Süle ist ja der Abwehrchef, der fehlt jetzt. Wie groß ist denn der Verlust? Der muss ja eigentlich sehr riesig, oder?
Ja, wie ich es gerade gesagt habe, er war die einzige große Konstante. Er war derjenige, von dem man ausgehen konnte, dass er immer spielt. Manuel Neuer, Niklas Süle, Robert Lewandowski, das waren die 3 Männer, auf die konnte man sich verlassen. Die standen immer in der Startelf und jetzt fehlt eben Niklas Süle. Das ist ein herber Verlust, vor allem, weil er eben so lange fehlt. Ich denke mal, 3 oder 4 Wochen könnte man einen Niklas Süle schon ersetzen. Aber bei einem Kreuzbandriss, da wisst ihr selber, wie lange das dauert. Das wird eine harte Nuss für Niko Kovac.
Haben wir Gott sei Dank nicht gehabt, oder Stefan? Kreuzbandriss? Nee, also bin ich auch ganz froh. Wie ist denn so das Stimmungsbild bei den Fans und bei der Mannschaft aufgrund dieser Verletzung, dieser schweren Verletzung?
Ja, heute ging es um 10.15 Uhr raus auf den Trainingsplatz. Der Ordner Heinz hat verkündet, es gibt noch eine Besprechung. Also dauert das alles 15 Minuten länger. Da waren die Fans schon ein bisschen enttäuscht. Aber dann kamen die Spieler raus und es gab Autogramme. Diejenigen, die gespielt hatten, gingen dann rein. Und zeitgleich mit dem Verlassen der Mannschaft, der Kabine, kam dann eben diese Pressemitteilung von den Bayern, dass Niklas Süle sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Da piepten hier sämtliche Smartphones Und dann hat man schon gemerkt, manche Fans haben sich die Hand vor den Mund gehalten. Es ging ein bisschen ein Raunen durch manche Fangruppen. Also das hat hier natürlich alle hart getroffen. Ansonsten die Stimmung natürlich nicht die allerbeste. Viele Fans sagen, der Kovac muss weg. Andere sagen, um Gottes Willen, wie kann man so einen guten Mann jetzt schon das Stuhlbein ansägen? Also es ist ein bisschen wie im letzten Herbst. Es ist eine ambivalente Stimmung hier an der Säbener Straße.
Stefan, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Stefan, ist Süle ersetzbar?
Bitte nochmal.
Ist Süle ersetzbar auf Dauer, Niklas?
Also wenn Jerome Boateng das 100% annimmt und sich jetzt auch damit auseinandersetzt, dann kann er ihn ersetzen, in meinen Augen. Aber es ist trotzdem ganz dünnes Eis. Ja. Er fällt lange aus. Er wird sich so vorbereiten, dass er beim nächsten Turnier bei der EM wieder 100% fit ist. Für den FC Bayern wird er keine Rolle mehr spielen. Aber Boateng von seiner Qualität müsste das packen, auf jeden Fall.
Damit ist der Winterwechsel für Boateng natürlich auch durch. Ne? Das dürfte klar sein. Ja.
Und die Bayern dürfen sich unverdient glücklich schätzen, dass der Wechsel zu Juventus Turin geplatzt ist, weil sonst hätten sie mal ein ganz großes Problem jetzt.
Ja.
Aber Jerome hat das auch nicht schlecht gemacht bisher, ne? Muss man sagen. Vielleicht ist gegen Hoffenheim nicht ganz so glücklich.
Da war aber das Ende der Fehlerkette bei beiden Gegentoren, ja, aber andere auch noch beteiligt. Ne?
Oder Hans?
Wir haben noch 2 Monate. Wie viele? 8 Spiele haben wir jetzt weg. 17.
17 haben wir meistens.
9 Spiele. Sind noch 9 Spiele. Ich glaube, das sollten wir alle mitnehmen, dass die Bayern nicht drei Plätze von Abstieg sind, sondern immer noch sehr, sehr gut stehen. Dass sie einen Kader haben, wo man auch kurzzeitig mal etwas ausgleichen kann. Und das kriegen sie hin, da bin ich ganz sicher. Die Probleme liegen anders. Ich persönlich sage, dass die Bayern bis Weihnachten auch mit dem Kader sehr gut klarkommen können, wenn die Grundeinstellung der Mannschaft Abwehr und Angriff gleichermaßen gemeinsam zu machen. Das ist das Hauptproblem.
Also sagst du natürlich, okay, da muss im Winter was passieren, das habe ich schon mal richtig gedeutet.
Davon gehe ich aus.
Wer ist denn dafür verantwortlich? Wer muss das denn ändern, dass das mal funktioniert, was du gerade
Da fragst du,
du bist
total,
doch Trainer.
Total
ist es der Trainer?
Weder als Trainer noch als Präsidiumsmitglied bin ich dazu aussagefähig.
Das verweigerst die Aussage.
Das sind Bayern-Aufgaben, da kann ich doch nicht Ihnen sagen, was Sie zu tun haben.
Also wir wissen ja bei Niko Kovac, dass er auch im taktischen Bereich mal umstellen kann, eventuell mal auf Dreierkette. Du hast Martinez, der die Rolle ja auch spielen kann.
Zum Beispiel.
Also so ganz hilflos sind sie jetzt. Ja, also so hilflos ist es jetzt alles nicht. Ne? Also es ist bitter für Süle persönlich, für den FC Bayern, aber es ist jetzt kein Notstand in meinen Augen.
Aber es muss ja eigentlich, ich glaube, wenn wir über die Defensive sprechen, dann gibt es das Personelle. Ich bin auch bei Stefan. Du hast immer noch, Hernandez kann Innenverteidigung spielen, Martinez kann spielen, Boateng kann spielen. Aber das kann ja nicht davon ablenken, dass das Problem, was wir angesprochen haben, in der Defensivbewegung, in der Struktur der Mannschaft dann letztlich ist.
Das gilt ja nicht nur für die Innenverteidigung.
Ganz genau, das gilt ja für die gesamte Rückwärtsentwicklung. Ich habe eben gesagt, die Sechserposition ist für mich so ein bisschen neuralgisch. Und das ist ja schon ursprüngliche Traineraufgabe, da eine Struktur reinzubringen. Das hat er ja in Frankfurt hervorragend geschafft, gerade mit der defensiven Grundordnung. Dann hat man ihm bei den Bayern vorgeworfen, er hätte kein Offensivkonzept. Jetzt ist aber die Defensive eher das Problem. Und dass vielleicht auch der ein oder andere, was Manuel Neuer fallen hat lassen, zu lässig spielt, das fällt ja letztlich dann auch in den Verantwortungsbereich von Niko Kovac, den ich persönlich für einen guten Trainer halte, aber ich halte die Situation für ihn schon für brandgefährlich, noch gefährlicher als im letzten Herbst.
Nein, aber Niko Kovac ist der richtige Trainer, definitiv. Es liegt jetzt auch ein Stück weit an den Spielern. Wir waren auch mal in solchen Situationen früher drin, wo wir dann auch selber gesagt haben, hey, wir müssen mehr investieren, wir müssen mehr machen. Und das geht dann gar nicht in Richtung Trainer. Und das ist bei Bayern München jetzt genau so eine Situation.
Als erstes haben wir uns mal im Keller bei dir getroffen, als erste Maßnahme dann übrigens. Weißt du das noch?
Nein.
Aber Thomas, das Nächste ist,
neben der Mannschaft alleine.
Neben der Sache der Mannschaft ist aus meiner Sicht ganz klar auch die Führung gefordert. Denn es wird über Niko Kovac auch so viel diskutiert, weil das zugelassen wird. Wenn sich da mal jemand hinstellen würde und sagen, so, diese Saison, Niko Kovac ist unser Mann. Er hat letztes Jahr das Double gewonnen. Was wollt ihr denn alle? Wir haben einen Kader, der sich einspielen muss. Wir hatten 2 Länderspielpausen. Wir haben jetzt eine schwere Verletzung. Das ist unser Trainer. Dann wird viel weniger darüber gesprochen und dann konzentriert man sich mal auf die Fehler, die wir schon angesprochen haben. Klar ist das natürlich Nikos Aufgabe. Aufgabe, das, das in den Griff zu bekommen. Aber natürlich wabert das immer, wenn, wenn die Führenden sich wegducken und nichts wirklich einordnen zu kommen.
Aber ich habe das gerade gesagt, dass Niko Kovac der richtige Trainer ist.
Ja, ich möchte es nicht von dir hören, sondern... Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich den
komm, den lass mal in Ruhe. Sag mir, gleich reden wir noch über das Topspiel. Hans Meyer war live vor Ort, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Und Lucien Favre, der war auch richtig gut drauf, hat sich kurz mal auch in der Coaching-Zone da verirrt. Wir sehen es auf einmal bei Marco Rose, der war sichtlich irritiert, wo er sich aufgeregt hat, dass wir dann auch gleich alles besprechen. Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24. Doppelpass. Ja, und wir werden immer mehr, hätte ich beinahe gesagt. Begrüße ganz herzlich Steffen Kirchner. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Persönlich als Trainer. Was es da genau auf sich hat, das besprechen wir gleich ganz in Ruhe. Das kannst du uns dann auch bitte dann ganz ausführlich mal erklären. Wir machen ein kleines Fazit ja, zu den Bayern. Was haben wir denn heute festgestellt? Die Bosse, mehr Rückendeckung, hast du gesagt, ne? Für Niko Kovac wäre nicht schlecht. Niko Kovac hat das Spiel sehr positiv gesehen. Und Hans hat gesagt, die Defensivarbeit, die muss einfach viel, viel besser werden. So, Ruth, und was hast du noch alles für Anregungen?
Die Fans machen sich auch so ihre Gedanken. Sie sind sich ein bisschen uneins, was die Personalie Niko Kovac betrifft. Unser Live-Voting habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Wir lösen das mal auf. Also der Großteil glaubt nicht, dass die Bayern mit Niko Kovac die Kurve bekommen. Und das wird auch fleißig im Live-Blog diskutiert. Da werfen ja einige User Niko Kovac eben ein Ego-Problem vor. Sagen zwar, er hat das Double geholt, aber er macht die Spieler nicht besser, trifft die falschen Entscheidungen, können sich gerne mal reinklicken bei uns online. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch das Dopafon auflösen. Sie wissen, Sie können eine Reise zum Check24-Doppelpass ersteigern. Und wir wollen noch mal die Frage klären, warum verspielt denn der FC Bayern so leichtfertig die Punkte? Hier Ihre Antworten.
Der FC Bayern funktioniert nicht als Mannschaft. Die Spieler treten mehr als Solisten auf. Niko Kovac gelingt es nicht daraus, ein eingespieltes Orchester zu machen.
Das Einzige, was man ihnen vorwerfen muss, ist, dass sie ihre Chancen nicht nutzen. Sie hatten in jedem Spiel die Chancen, um 4-5 Tore zu schießen.
Ich denke, dass die Abwehr mit Pavard und Hernandez überhaupt noch nicht eingespielt ist. Dazu die Unruhe mit Müller, Kovac, tut dem Verein nicht gut.
Nun, der FC Bayern verspielt die Punkte, weil die anderen 17 Bundesligisten auch Fußball spielen können.
Ich denke, dass die Mannschaft sehr unkonzentriert ins Spiel geht. Nach 27 Sekunden bereits das 1-0 für Augsburg. In der Nachspielzeit der Ausgleich.
Die Bayern haben viel zu viel mit sich selbst zu tun. Einmal passt es in der Mannschaft nicht und einmal passt es auch mit dem Trainer nicht mehr.
Hört sich nach relativ vielen Baustellen immer noch an, die die Fenster aufgemacht haben, oder Stefan?
Ja, können ja ihre Meinung äußern. Wichtig ist natürlich der Zusammenhalt halt beim FC Bayern und dass da eine klare Linie herrscht. Also ich wiederhole mich, Niko Kovac ist der richtige Trainer. Ja, du musst jetzt an die Spieler auch mal rangehen und sagen, so, jetzt müsst ihr die Dinge aber auch
mal regeln. Ihr seid mal verantwortlich dafür. Ne? Auf Dienstag geht es ja schon wieder weiter. Ja. Champions League gegen Piräus, also da kann man vieles gut machen. Genau. So, Steffen, habe ich eben gesagt, Persönlichkeitstrainer. Was verbirgt sich genau dahinter?
Meine Arbeit hat mit allem zu tun, was mit dem Sport eigentlich direkt gar nichts zu tun hat. Einfach, es geht um die Frage, wie kann ein Mensch das Potenzial, das er so mitbringt, dann auch auf den Platz bringen am Ende des Tages, sei es als einzelner Sportler oder als Trainer oder eben als Mannschaft. Und Erfolg ist immer, oder unter Teamentwicklung ist immer Persönlichkeitsentwicklung. Und die Persönlichkeiten zu entwickeln, das ist halt im Endeffekt die Aufgabe von einem Trainer, aber nicht nur von einem Trainer.
Wird das denn noch zugelassen heutzutage?
Also es gab diesen fürchterlichen Vorfall damals mit Robert Enke und so weiter. Ich muss aus meiner Perspektive sagen, dass sich seitdem, ehrlich gesagt, langfristig überhaupt nichts verbessert hat. Also Leute, die auf mich zukommen, sind meistens die Spieler selber oder die Berater der Spieler. Das heißt, aus Eigeninitiative, aber dass da, man kann das nicht verallgemeinern und jeder Verein hat eine eigene Philosophie. Aber global gesehen, also was den Fußball betrifft, andere Sportarten sind da weiter, sehe ich da sehr wenig Bewusstsein für diese Arbeit.
Gab es deiner Zeit schon sowas? Oder
du warst alles
in einer Person warst?
Das, was ihr sagt, ist für mich total logisch. Es gibt bestimmte Dinge in jedem Beruf, wo ich persönlich auch angehalten bin, etwas zu tun, dass ich meinen Beruf optimal ausfüllen kann. Wenn ich als Trainer und als Club nicht in der Lage bin, wie auch immer, ich will es nicht oder ich halte es nicht für meine Aufgabe, dass ich zum Beispiel einen Psychologen brauche oder einen Menschen, der mir wirklich hilft, das, was eigentlich in mir steckt, besser, ausgeprägter zu bringen, dann haben wir das immer so gehandhabt, dass zum Beispiel auch bei Hertha BSC, wo ich mal kurzzeitig ausgeholfen habe, 6, 7 Spieler einen Anlaufpunkt hatten, wo sie mit einem, du sagst jetzt Persönlichkeitsentwickler, mit einem Psychologen gesprochen haben, weil sie der Meinung waren, er hilft ihnen. Ich habe da sehr häufig auch so meine Meinung gehabt, weil ich nicht immer bei den Menschen, die dort mit den Jungs es versuchen, ich manchmal das Gefühl hatte, sie brauchen selbst auch jemanden, der ihnen hilft.
Ja, absolut. Das ist nicht so gut. Ja.
Ich glaube, dass das Thema in der Tat im Fußball unterschätzt wird. Die Nationalmannschaft hat jemanden, der ist wunderbar, Hans-Dieter Herrmann zum Beispiel als Anlaufpunkt. Was spricht dagegen? Andere Sportarten, ich mache auch verschiedene andere Sportarten, im Winter, im Sommer, Schwimmer, Leichtathleten, da ist das vollkommen Normalität und das macht auch totalen Sinn. Die Welt hat sich weiterentwickelt und natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, dass Leute, die geschult sind, jungen Spielern, 18, 19, 20, die teilweise von ihrem Instagram-Account überfordert sind und mit der Kritik nicht umgehen können, die auf sie einprasselt, dass sie jemanden haben, der ihnen Dinge einordnet, der ihnen hilft. Warum alles vielleicht auch mal runterzubrechen? Es ist alles nicht ganz so groß, wie sich es vielleicht anfühlt. Mhm. Gibt ja diese Sachen, denk, wenn du zum Elfmeter gehst, nicht an rosa Elefanten, dann denkst du nur an rosa Elefanten, sondern geh hin und konzentriere dich auf die Technik. Das sind alles Mechanismen, die Sportpsychologen jemandem beibringen können. Und ich glaube, das ist ein Riesenfeld. Wenn du irgendwie an was nicht denken sollst, denkst du daran. Ja,
ja, das ist ein Riesenfeld. Wir sollten aber nicht tun, als wenn alles momentan gerade erfunden ist.
Nein,
aber als ich 1971 als Cheftrainer begonnen habe bei Carl Zeiss Jena, als Cheftrainer, als sehr junger Mann, der seine Probleme hatte, weil ich jünger war als die Hälfte der Mannschaft, aber was viel schlimmer war, ich war ein schlechterer Fußballer als 13, 14 andere. Das war mein Problem. Aber ich habe nach 3, 4 Monaten den Vater von Robert Enke, den Dirk Enke, der damals gerade mit seinem Psychologiestudium zu Ende war, bei mir eingestellt bei der Mannschaft. Er hat mit mir ganz in meiner Anfangsphase 1,5 Jahre gearbeitet. Dann ist er gekommen. Er war Leichtathlet, Mittelstrecker, sehr, sehr guter Mann, vom Kopf auch als Mensch. Mhm. Du musstest auch als jemand, der keine Hilfe brauchte, mit ihm gerne zusammen sein. Ja, ja. Und er hat sich sehr, sehr bemüht. Er kam nach 1,5 Jahren von sich aus und sagt, Hans, das funktioniert so nicht. Wenn du es nicht schaffst als Trainer, die Hauptansprechperson, dort die Jungs so zu verändern und so einzustellen auf ihre Aufgaben, ich habe das Gefühl, dass ich es nicht schaffe. Dass es dem einen oder anderen persönlich geholfen hat, mal mit einer Niederlage klarzukommen oder auch ganz gut vorzubereiten. Ich persönlich bin der Meinung, wir hätten insgesamt 14 Psychiater oder Psychologen gebraucht vor dem Spiel gegen Wolfsberg. Weil unser Trainer...
0-4 übrigens das Ergebnis, falls es jemand vergessen haben sollte.
Das wissen die alle gar nicht mehr.
Ja, das ist mal so sitze ich ja hier.
Okay, nein, ich sag bloß mal, weil das nur eine Frage des Kopfes ist, natürlich. Aber das weißt du auch. Ich weiß nicht, warst du dabei, Stefan? Oh, du auch nicht. Ihr seid zu jung, glaube ich. Die Bayern kamen einmal aus Japan, die Bayern, und haben den Weltpokalsieg geholt und fahren eine Woche später nach Magdeburg gegen den Drittligisten und fliegen im Pokal in regulärer Spielzeit gegen Eberhard Vogel, seine Mannschaft, 2-1 raus.
Das war aber Jetlag.
Die hätten auch für mich Psychiater oder Psychologen gebraucht. Die hätten alle, wie sie sind.
Ja, aber das ist
eine andere Mentalität.
Das wird es ja immer geben.
Doch Fußball.
Ja, natürlich ist das Fußball, aber ich glaube trotzdem, warum, wenn man alles trainiert, aber den Kopf außen vor lässt, ist auch was falsch. Und das ist ja Hilfe für den Kopf, für Gedankengänge, für Einordnung von Situationen.
Aber das ist doch
für
absurd.
Mich ist das absolut logisch.
Der Kopf wird doch nicht außen vor gelassen. Ich kenne sehr, sehr viele Trainer, die dort ein paar richtige Stärken haben, mit den Spielern zu reden.
Das ist eine Ergänzung. Und die werden ja nicht die Mannschaft übernehmen.
Ja, das ist eine Ergänzung. Ist doch wunderbar, was ihr sagt.
Mentalität. Aber bei dem Punkt ist ganz wichtig, dass du das dem Spieler immer selber überlässt.
Genau.
Ja, also das ist ganz, ganz wichtig.
Genau. Ja. Also Mentalität ist das Thema. Lass uns kurz, wir haben natürlich auch was vorbereitet, wie immer. Die ersten 9 Der Tabelle sind dicht gedrängt beieinander. Da findet man im Moment auch Mannschaften, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Ich zähle mal auf Wolfsburg, Schalke und Freiburg. Und es sind auch die Mannschaften dabei, die eigentlich zu wenig gepunktet haben, wie Leipzig oder auch die Bayern. Oftmals alles eine Frage der Mentalität. So schaut's aus.
Ein freundlicher Herr aus Österreich hat die Mentalitätsmonster der Liga erschaffen. Oliver Glasners Wolfsburger sind in dieser Saison einfach nicht zu schlagen. Mit Testspielen 20 Spiele ohne Niederlage. Rückstände werden regelmäßig einfach umgebogen. Glasners heiße Wölfe punkten sehr gut und küssen noch besser. So schaut's aus. Beispiel Nummer 2, Union Berlin. Potenzieller Abstiegskandidat. Spielerisch limitiert, aber mental ein Kollektiv mit integriertem Killerinstinkt. So hat Union schon zwei Teams aus der Spitzengruppe geschlagen. Mentalität ist, du hast keine Chance, aber du gewinnst einfach trotzdem. So schaut's aus. Der FC Bayern ist zurzeit kein Mentalitätsmonster. Ständig Gegentore und keine Effizienz. Schon viermal lässt der beste Kader der Liga gegen auf dem Papier chancenlose Gegner Punkte liegen. Genau wie RB Leipzig, der vermeintliche Motivationsguru Nagelsmann ist in der Liga seit 3 Spielen ohne Sieg. So schaut's aus. Von Frankfurt lernen heißt Siegen lernen. Den kompletten Büffelsturm verkauft, vorne alles umgestellt, was soll's. Favorit Leverkusen 3:0 abgebügelt. Nach dem Motto, wenn mentale Stärke und Motivation stimmen, stimmt auch die Torquote. Und die Trainer, die ihren Teams wirklich Flügel verleihen, sind die, die die Spieler ans Limit pushen. So schaut's aus.
Wie pusht man denn so eine Mannschaft? Das hört sich jetzt erstmal sehr theoretisch
der Unterschied, an, vielleicht muss man auch eine Sache mal klarstellen. Der Unterschied zwischen einem Psychiater, einem Psychologen und einem Coach sind 3 verschiedene Berufe mit 3 verschiedenen Schwerpunkten. Ich bin ein Coach, kein Psychiater. Ein Psychiater arbeitet an Krankheitsbildern. Das ist eine komplett andere Ebene. Okay. Mhm. Das, was im Mental-Coaching oder Persönlichkeitscoaching passiert, ist gar nicht nur das, was im Kopf von einem Menschen passiert, sondern auch das, was zwischen diesen Köpfen passiert. Das heißt, das Beziehungsgeflecht untereinander. Wenn du auf Mannschaften schaust, also wenn man von Mentalität spricht, Mentalität ist was, was in der Interaktion mit verschiedenen Menschen, also in einem System passiert. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass eben Trainer zum Beispiel auch in einer Mannschaft dann irgendwann nicht mehr den entscheidenden Reiz setzen können, weil sie Teil des Systems sind. Und weil sie dann nicht mehr zugreifen können, weil sie selber, also ich kann meine Freundin auch nicht coachen, ja, weil ich Teil des Systems bin, praktisch in dieser Beziehung. Ja,
wer kann da schon von uns? Ich meine, davon mal abgesehen. Ja, ihr lacht hier alle.
Ja. Genau. Und das ist im Endeffekt die Aufgabe, dass du dann von außen jemand hast, der dann praktisch in einer Metaposition drüber sitzt und dann schaut, wer braucht eigentlich was. Also ein Beziehungsmanager ist eigentlich Coaching auch sehr, sehr viel.
Aber wir haben ja im Fußball nach wie vor das Problem, dass es sehr ein archaischer Sport ist, dass es eine Männergesellschaft ist. Du zeigst keine Schwäche gegen außen, es gibt keine schwulen Fußballer und darum macht das den Job so schwierig für dich, glaube ich, weil es nicht in der Öffentlichkeit richtig akzeptiert ist unter den Fußballern selbst.
Ja, das ist richtig, wobei es interessanterweise viele andere Sportarten gibt, wo es auch hart zugeht, Eishockey etc., Tennis, da wo es anders ist, da wo es ein anderes Bewusstsein gibt dafür. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch kulturell bedingt. Ich habe keine Ahnung, ich bin selber am Zweifeln, woran das eigentlich liegt, aber Fakt ist, andere Sportarten haben sich dafür auch teilweise schon mehr geöffnet.
Mentalität ist so ein bisschen das Modewort dieser Saison, ne?
Ja.
Was wirkt sich jetzt wirklich dahinter, was Fußball angeht?
Mentalität.
Ich meine, früher, ich muss mal aufpassen. Würde ich einmal sagen, der Wille entscheidet, ne? Oder 20-30%, Stefan, im Kopf oder wie viel, weiß ich nicht. Körperlich muss man natürlich auch einigermaßen fit sein.
Mentalität, das wird oft gefragt, wie viel Prozent macht die Mentalität aus? Und das ist die falsche Frage. Weil Mentalität ist die Grundlage für alles. Das heißt, Taktik, ja. Athletik und so weiter baut auf dem auf. Und wenn diese Mentalität nicht stimmt, Mentalität ist nichts anderes als das, was ich regelmäßig denke und auch übrigens fühle. Es geht nicht nur ums Denken, sondern auch um die emotionalen Prozesse. Und das ist die Grundlage dafür, dass überhaupt diese ganze Arbeit der guten anderen Leute überhaupt wirken kann. Das heißt, wenn ich hier ein Problem habe, habe ich ein Problem in allem und alles das, was wir dann sehen, was auf dem Platz passiert, zum Beispiel die Abwehr schaltet zu spät um, Stürmer verteidigen nicht mit und so weiter, das sind alles Symptomatiken, die aber eigentlich eine andere Ursache haben. Und das ist meine Aufgabe, hinzuschauen, ja, wo geht es denn eigentlich los?
Aber deine Aufgabe ist ja eigentlich dann, die ganzen negativen Sachen ins Positive umzuwandeln. Verstehe ich das richtig? Also wenn ich jetzt verloren habe, 2-3 Mal hintereinander, müsstest du mich aufbauen, wenn ich eine schwere Verletzung habe, keine Ahnung, wenn der Trainer nicht aufstellt.
Nee, nicht unbedingt. Ich bin ein Detektiv für das, was ist der eine Punkt, der neuralgische Punkt, der dann ausstrahlt auf viele andere. Weil sonst ist es so, wie Hans sagt, dann brauchst du in der Mannschaft 20 Psychologen für jeden Spieler, für die Trainer und für die Funktionäre teilweise auch noch. So wirst du nicht fertig. Ja, so wirst du nicht fertig. Sondern es geht um einen neuralgischen Punkt, mit dem du ausstrahlst auf viele andere Punkte. Und es geht auch um 1-2 Personen, mit denen du dann gezielt arbeitest, die ausstrahlen auf viele andere. Weil du kannst nicht mit jedem immer an allem arbeiten, da wirst du nicht fertig.
Und warum findet das alles so im Geheimen statt? Ist zumindest mein Eindruck oder unser Eindruck.
Ja, ist schon so, wie es gesagt wurde.
Es redet keiner so richtig gerne darüber.
Es ist ein sensibler Bereich und auch die Trainer sind natürlich sehr skeptisch. Im Fußball geht es um sehr, sehr viel Geld, um sehr, sehr viel Einfluss und das ist somit ein sehr sensibles Gebilde. Und natürlich jemand, der an der Psyche oder an Beziehungen arbeitet, hat einen unheimlichen Einfluss aufs System. Und es ist genau so, wie Hans gesagt hat, es gibt viele Psychologen, die bräuchten eher manchmal selber einen. Es gibt übrigens Studien darüber, wo man herausgefunden hat, dass Leute, die Psychologie studieren, zu über 70% deswegen Psychologie studieren, weil sie sich eine Lösung auf die eigenen Lebensprobleme erwarten. Ist so.
Hans, bitte. Was mich noch interessiert, bist du der Meinung, dass der Mann, der in dieser Form meinetwegen an einer Mannschaft oder mit einzelnen Personen arbeitet, dass der am besten auch aus dem Fach käme, dass er vom Fußball, wie du selbst sagst, du selbst kommst aus einem ganz anderen Gebiet, übergreifend ist das total richtig, aber musst du vom Fußball was verstehen, wenn du mit Fußballern arbeitest? Das ist nämlich für mich etwas ganz Verrücktes. Das, was man dir dann nicht sagen kann, das nicht als Vorwurf, dann, wenn du eine Fußballmannschaft von 20, 25, mittlerweile sind es ja auch 30, und darüber hinaus noch 20, die mithelfen, um die Mannschaft. Ihr müsst euch nur die Bilder anschauen am Jahresanfang, die dann erscheinen. Also im Grunde genommen, diese Tatsache, dass du aus der Fußballmannschaft nicht kommst, einige Dinge dann aber nicht verstehst. Ich will dir etwas sagen. Du hast vorhin berechtigterweise gesagt, weil ich einmal vom Psychiater gesprochen habe, hast du mir gleich eine mitgegeben, als wenn ich das nicht wüsste. Ja. Wenn du so lange wie ich, 40 Jahre, im Leistungssport auf der Bank gesessen hast, weißt du, jetzt kommt etwas, das wird aber richtig wieder einschlagen wie eine Bombe. Gibt es in jeder Mannschaft 2-3, die aber den Psychiater brauchen?
Ja, definitiv. Das stimmt. Und die Grenzen sind da sehr, sehr eng zwischen Psychiater und Coach manchmal.
Keiner lacht, keiner klatscht.
Also, wir müssen es auch manchmal sacken lassen, Hans.
Ich würde mich gerne wiederholen. Natürlich gibt es Profis mit Versagensängsten. Es sind eben nicht alle gleich. Der eine Mensch ist so, der andere so. Der eine tut sich schwerer, der eine hat vielleicht sogar ein Problem, vor 80.000 zu spielen. Auch das habe ich gerade erst wieder gelesen. Es gibt diese Profis. Und vielleicht kann man hier dem Ganzen die Angst nehmen, wenn man sagt, das ist in den US-Sportarten, wo wir so gerne hinschauen, Standard. Nichts anderes als Standard. Die Basketballer dort, ich weiß nicht, ob die aus dem Basketball kommen, aber die haben Mechanismen, um Athleten zu helfen. Es gibt Olympiasieger, die ohne Psychologen nicht Olympiasieger geworden wären. Warum sollte es im Fußball also nicht die Notwendigkeit geben und nicht funktionieren? Kann ich gar nicht verstehen, warum man überhaupt das
anzweifelt. Aber hundertprozentig wird das so sein. Ja. Wenn die 7 Spieler von Hertha zu einem Psychologen gehen und dafür auch noch Geld zahlen, nicht wenig, hat recht gut hingelangt. Da hat auch das einen Sinn, wenn die Jungs hingehen und sie fühlen sich dadurch stärker.
Ja.
Ist doch das, was du sagst, schon erledigt.
Hast du ihm gerade unterstellt, dass er richtig viel Geld verdient hat?
Ja, wer hier bei dir vorbeikommt, der hat keine großen Forderungen.
So, endlicher Befreiungsschlag für den BVB. Das 3-Unentschieden in Folge war die Mannschaft und vor allem auch der Trainer Lucien Favre in der Kritik. Umso mehr, als dann auch noch der Boss Hans-Joachim Watzke bei der Buchvorstellung, bei seinem Buch, den alten Trainer Jürgen Klopp über den Klee gelobt hat.
Kein leichter Gang für Lucien Favre. Aber der kauzige Schweizer ist ja ohnehin keiner, der den einfachen Weg wählt. Alcázar verletzt, Götze krank und trotzdem suspendierte er Shootingstar Sancho aus disziplinarischen Gründen. Geht's schief, wird sowas schnell als Sturheit ausgelegt. Nicht ungefährlich also. Und anscheinend coachte Favre tatsächlich engagierter als sonst und enterte in seinem Eifer sogar die Coachingzone vom Kollegen Rose. Leidenschaftlich spielend und kämpfend auch Favres Mannschaft endlich wieder gewonnen und das zu Null. Ein Sieg des Willens und klar, der Mentalität. Die Dortmunder sind zurück im Geschäft und obwohl ihr dickköpfiger Trainer keine Miene verzog, als er seinen Triumph bejubelte, Lucien Favre ist der Gewinner des Spieltags.
Willst du das unterstreichen bisher, Thomas? Lucien Favre?
Definitiv. Ich halte sehr, sehr viel von ihm insgesamt. Finde auch die Vorwürfe, die da ab und zu kommen, in Gladbach und Hertha hat er einen Vorsprung verspielt. Du musst auch immer sehen, was du für einen Kader hast. Im letzten Jahr hat er aus Dortmund nach einer ganz schlechten Saison riesig viel rausgenommen und plötzlich spekulieren alle, kann der Meister werden? Das ist die erste Frage. Ich finde, er hat gestern im Spiel an Profil gewonnen. Als er mit seiner Mütze dann irgendwann da stand, habe ich gedacht, das ist ja fast Jürgen Klopp, wie er dann so nah vom Schiedsrichter stand. Sancho, absolut richtige Entscheidung. Das hätten vielleicht nicht viele so gemacht. Er hat engagiert gecoacht, der hat in der schwierigen Situation gestern richtige Entscheidungen getroffen und also ich bin Fan von Favre und ich würde ihm auch wünschen, dass er das mit dem Titel irgendwann krönen kann, damit dieses Stigma aufhört, naja, mit dem kannst du kein Meister werden.
Also vor allem ist das absoluter Schwachsinn, er wurde im FC Zürich zweimal in der letzten Runde Meister und das kann man auch in Deutschland erreichen. Überhaupt, wie mit ihm umgegangen wird hier in Deutschland, ist unter aller Kanone.
Also er ist Schweizer, du bist Schweizer, müssen wir noch mal vorweg schicken, ja. Kurz, ja.
Er ist Westschweizer allerdings, haben auch alle gesagt, französisch sprechend, haben auch alle gesagt, mit dem kannst du in der Deutschschweiz garantiert nicht Meister werden. Das hat er gemacht, für den FC Zürich zum Erfolg. Nein, was da die letzten Monate und Wochen passiert ist mit ihm hier in Deutschland, dass man sogar seinen Kopf fordert, wenn er nicht Meister wird, im Meisterschaftsendspurt, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und richtig schwach.
Also das gehen aber nicht alle so mit ihm um. Das sollte man vielleicht auch fairerweise sagen.
Der das eine kann man so sehen. Aber Tom, meine, liegt das wenn denn? Du am Schluss wieder lesen musst, in einem Buch von Herrn Watzke, dass er im Mai 2018 mit Jürgen Klopp telefoniert hat. Lucien Favre wurde Mitte Mai 22. vorgestellt. Er hat sich sicher nicht in einem Tag entschieden, so wie ich ihn kenne, vom Gefühl her.
Michael Zorn hat gestern gesagt, es sei 2017 gewesen. Ein Jahr.
Dann
steht es vielleicht falsch im Buch, aber Zorc hat gestern gesagt, 2017 sei es gewesen.
Aber man muss ja eben mal auch aufhören in Dortmund, glaube ich. Also ich finde, die haben über die letzten Jahre hervorragende Arbeit gemacht, aber man hat ja immer noch den Eindruck, Aki Watzke trauert so ein bisschen der Zeit mit, als sein Männerfreund Jürgen Klopp mit ihm Skat gespielt hat. Tuchel war auch ein emotionaler Trainer auf eine andere Art und Weise. Das hat überhaupt nicht funktioniert zwischen den beiden. Jetzt hat man ein Gegenstück dazu, aber ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man alles mit Jürgen Klopp vergleicht. Das ist ein Ausnahmetrainer, der in einer Ausnahmesituation zu einem Ausnahmeverein gepasst hat. Und das hilft Favre nicht, das hilft auch keinem, weil man dann irgendwann, ich übrigens auch dabei ist, wenn ich immer lese in der Zeitung, ja, wir verspielen die Punkte, wir sind bei Standards nicht da, der Trainer hat kein Siegergehen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das, was wir unter der Mentalitätsdebatte zusammenfassen, irgendwann auch in der Mannschaft sich einnistet.
Dann frag Steffen doch mal, wie er das.
Ja, aber du bist ja.
Ich habe das schon gemerkt, was du da hinbringst. Ja.
Bei Lucien Favre sehe ich das von außen und das muss man immer sagen. Ja, von außen hast du 10% Information, wenn überhaupt. Es gibt einen schönen Satz, der heißt: Eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Und das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, wo du sagen kannst, das ist ein Fachmann. Ich glaube, dass der auch hoch emotional ist, aber eben nach innen und nicht so sehr nach außen. Und ich glaube, die Aufgabe ist, ich glaube, dass er die Leistung, die er so erbringt und was er kann, manchmal nicht so gut verkauft nach außen. Dafür ist er nicht so der Typ. Dafür kann er andere Sachen extrem gut. Mhm. Und Jürgen Klopp ist natürlich ein Typ, der das extrem gut gemacht hat, der manchmal auch aus wenig Leistung sehr viel nach außen auch gemacht hat, der es gut darstellen konnte. Und es ist halt auch ein Marketing-Business. Und ich glaube, das ist so der Punkt, warum er auch so in die Kritik kommt.
Weil jetzt der Lucien Favre, Entschuldigung, ein bisschen auch zu sehr in der Opferrolle jetzt ist. Ne? Also ich bin völlig bei dir, keinen Kopf fordern und so. Aber es ist natürlich eine Entwicklung seit Januar. Da sprechen wir über 10 Monate und die waren nicht gut. Die hatten 9 Punkte Vorsprung.
Aber was ist denn bisher passiert?
Er hat damals nach dem Spiel gegen Schalke die Meisterschaft öffentlich aufgegeben. Da haben die Bayern am Tag drauf Sonntagabend in Nürnberg gespielt und mit ewig viel Glück ein Unentschieden geholt. Das hätte alles noch offen sein können.
Also, damit signalisierst
du ja auch was.
Er hat trotzdem 76, glaube ich, Punkte geholt. Das ist nicht wenig. Also das muss man schon mal ganz klar sagen. So, wir reden gleich weiter über Borussia Dortmund, über Borussia Mönchengladbach, auch über Lucien Favre. Sie haben es gesehen. Er hat sich in der Coaching Tone verirrt und wieder bemerkenswerten O-Ton nach dem Spiel gegeben. Hören Sie mal ganz kurz und genau zu.
Defensiv.
Was er damit gemeint hat, das gibt's alles gleich bei uns im Check 24 Doppelpass. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Steffen, du hast eben gesagt, nicht kommunizierte Leistung.
Ist eine nicht erbrauchte Leistung.
Was
oder
heißt
wirkt,
das?
Vielleicht müsste man sagen, es wirkt wie eine nicht erbrauchte Leistung.
Was heißt das in Bezug auf Lucien Favre? Ist er einfach zu nett, zu ruhig?
Es wirkt eben nach außen so. Also, und ich glaube, das ist das große Problem. Er ist ein fantastischer Trainer. Die Ergebnisse, glaube ich, in der Vergangenheit zeigen das.
Aber auch. Muss ich denn nach außen so ein Lautsprecher sein?
In diesem Business teilweise ja. Also jedenfalls hat es damit zu tun, wie du dann auch bewertet wirst.
Weil es Show ist für dich auch? Oder?
Ja klar, es ist ein Showbusiness. Fußballbusiness ist Showbusiness. Aber jeder muss seine Art finden, wie er das macht. Das heißt, er muss das überhaupt nicht. Er muss so sein, wie er ist. Nur mit dem Feedback, das du dann kriegst, dass du halt auch so und so dann bewertet wirst, musst du halt auch lernen, umzugehen. Und zwar nicht nur als Trainer, sondern auch als Verein. Und dann darf ich mich nicht beschweren.
Hans, du gehst ja auf den Sattel gleich.
Ja. Für meine
du kennst ihn ja gut, ne?
Für meine Begriffe total überschätzt. Die Außendarstellung, das, was Favre nach draußen bringt. Sprich, in Gladbach mit 7, 8, 9 Spielern, die ihn erlebt haben. Und du wirst in einer unglaublichen Art und Weise Lob bekommen, wie er mit ihnen umgegangen ist, wie gut sie sich bei ihm gefühlt haben. Hundertprozentig. Und das ist das Wesentliche, der Niko Kovac, man könnte es ihm erleichtern, wenn Öffentlichkeit und auch seine unmittelbaren Vorgesetzten ihn ein klein wenig gegenüber den Spielern stärken, hundertprozentig. Aber wenn er es letztendlich nicht schafft, die Mannschaft so hinter sich zu bringen, dass auf dem Platz einige nicht bei Abwehrarbeit so machen, dann wird es nicht schaffen. Das ist hundertprozentig so. Aber diese Frage, wie ein Trainer kommuniziert mit einer Mannschaft, das ist das Wesentliche.
Absolut.
Und das spielt hinein. Und das ist bei manchen Trainern unterschiedlich, weil ihr das so gerne macht, ihr vergleicht. Tatsache ist,
wer ist denn ihr?
Die Journalisten. Journalisten, da wird verglichen. Ein Lucien Favre, ich bin kein Schweizer. Ein Lucien Favre, überall, und das ist ja das Wichtigste. Was bleibt von einer Trainertätigkeit irgendwo, wo er war, übrig? Und das ist bei allen Clubs bisher positiv. Und das, was in den letzten 14 Tagen, du bist gleich von einem halben Jahr, ihr seid da kritischer, ihr Schweizer, wir in den letzten 14 Tagen mit Lucien Favre gemacht oder auch in unglücklicher Art und Weise mit im Zusammenhang mit dem Buch, schreiben wir viele Bücher heute von Watzke, das im Grunde genommen das aber richtig massiv gekommen ist in einer Phase, wo ja die Journalisten eigentlich nach dem ersten Spieltag Dortmund schon als Meister apostrophiert haben. Die waren doch schon mal Meister. Internet rede ich gar nicht. Nur das, was so raus. Tatsache ist, dass im Grunde genommen dieser Lucien Favre für mich total unterschätzt ist. Erst spät, wenn er mal aufgehört hat und Jürgen Klopp hat aufgehört, kann man vergleichen. Dann war er natürlich, wenn er keine Mannschaft wie Manchester City bekommt oder wie Paris Saint-Germain oder wie Barcelona, wird man sagen kann, war keiner von den ganz Großen, aber war deutlich besser als Hunderttausende von Trainern.
Aber vielleicht, vielleicht. Vielleicht sogar mit dem, was Sie gesagt haben. Vielleicht fehlt ihm genau das, um der ganz große Trainer zu sein. Ich glaube, es würde niemand hier anzweifeln, der ihn kennt. Ein unglaublich angenehmer Mensch, ein wahnsinnig detailversessener Trainer, der seine Mannschaft vorbereitet mit Videostudien bis zum geht nicht mehr. Aber er hat selbst gesagt, ich muss als Trainer immer weiter lernen, mich überall in allen Bereichen verbessern. Medial hat er sich jetzt nicht wahnsinnig verbessert. Das ist etwas, wir haben vorhin über Niko Kovac schon die Aussage von Müller gesprochen. Ja? Das ist mediale Außendarstellung, ein Fehler. Und auch Favre präsentiert sich hier und da vielleicht ein bisschen fahrig. Und deswegen gibt es ein Bild in der Öffentlichkeit, was sich möglicherweise nicht mit dem deckt, was die Mannschaft von ihm hat. Aber er wird bewertet, das ist eben das Problem. Es ist nicht Verbandsliga, es ist Bundesliga, es ist Champions League. Und du bewertest dauernd, du bewertest und vergleichst mit Klopp, du vergleichst mit Tuchel, du vergleichst mit der Rhetorik. Und da fehlt vielleicht ein ganz kleines bisschen, deswegen ist er vielleicht dann nicht ganz oben, weil fachlich, dass das da drauf hat, steht außer Frage.
Was aus meiner Sicht im Moment falsch macht, wie er sich nach außen verkauft, und das hat damit zu tun. Er wird eigentlich außerhalb von Pressekonferenzen und von Flash-Interviews nach dem Spiel abgeschottet. In Berlin war es völlig anders. Du warst vor dem Brandenburger Tor mit ihm, du in Gladbach hat auch im Hotel meinem Journalisten noch gewisse taktische Dinge erklärt. Nun ist er völlig abgeschottet. Es ist doch viel einfacher als Journalist, Journalist, jemanden zu kritisieren, den du nicht kennst, als jemanden, zu dem du keinen Bezug hast. Mhm. Hans Mayer früher, ich erinnere mich, mit dem geschätzten Kollegen Bernd Schneiders, hat er oft zusammengesessen, da gab es ein Interviewbild, Hans Mayer in der Mitte, rechts Bernd Schneiders, links der Hund. So jemanden kritisierst du nachher viel weniger schnell, wenn du die Person so gut kennst. Es gelingt Borussia Dortmund oder Lucien Favre, das lasse ich offen, nicht, einen Bezug zu den Journalisten herzustellen.
Ja, okay, aber wer sagt denn das, weil du es gesagt hast, dann wird er nie ein Großer.
Ich habe gesagt, vielleicht.
Ist es überhaupt genau sein Anspruch, ein Großer zu werden? Vielleicht ist er sehr zufrieden.
Für mich ist er ein Großer. Ich habe nur gesagt.
Ja, und ein Großer für die Öffentlichkeit, für den Boulevard.
Aber ganz klar ist ja auch, wenn du mit Dortmunder Spielern sprichst oder Leute, die nah dran sind, es gibt in der Kabine keinen, der gegen Lucien Favre ist. Die sagen alle, das ist ein brillanter Trainer, du hast es gesagt, der verbessert Spieler, der sagt, du hast eine falsche Verlagerung, wie du den Ball annimmst, du musst weniger Zeit, die einfach nehmen, um den Ball zu verarbeiten. Der macht jeden Spieler besser. Und es gibt natürlich auch Spieler in Gladbach, die sagen, nach 4,5 Jahren war es irgendwann, hat mir so der Kopf gequalmt, aber nach einem halben Jahr danach wusstest du eigentlich, wie viel der dich besser gemacht hat. Die Frage ist doch einfach nur, weil wir eben über Mannschaft gesprochen haben, kommen wir einfach auf die Fakten. Ich habe das Spiel in Köln gesehen am zweiten Spieltag. Da waren sie eine Stunde sowas von lethargisch und haben das gerade noch gedreht. Dann fahren sie zur Union Berlin und verlieren da 3-1. Dann ist auch die Frage, ob da vielleicht, dafür ist ein Hummels geholt worden, dafür ein Reus, der das gestern klasse gemacht hat, den ich auch einen tollen Spieler halte. Dafür sind die dann auf dem Platz letztlich auch irgendwann verantwortlich. Und das dann zu reduzieren, Lucien Favre hat nicht die Mentalität oder die Außendarstellung, obwohl ich dir recht gebe, es wäre schon ganz gut, wenn man, du kannst dich ja mit dem so angenehm unterhalten über alles. Der ist ein Kulturmensch. Super. Das müsste man vielleicht öfters auch mal sehen und nicht darauf auf seine manchmal fahrigen oder vielleicht auch lustigen Formulierungen, weil ein Schweizer sicherlich anders spricht als ein Deutscher.
Aber vielleicht ist ja da ähnlich wie bei den Bayern, muss man sagen. Ne? Wie wir gesagt haben, da fehlt ein bisschen die Rückendeckung von
oben. Ja, aber ich bin mir sicher, bei Borussia Dortmund, die haben so eine hohe Fachkompetenz im Umfeld mit Kehl, mit Zorc, mit Sammer und die sind doch dafür verantwortlich, das zu beurteilen. Und deswegen hat Favre auch die absolute Rückendeckung von den Verantwortlichen. Das ist doch alles entscheidend und nicht das, was geschrieben steht oder irgendein Boulevardblatt den Kopf fordert von Favre. Ja, also das ist ja völliger Quatsch und Schwachsinn. Und davon darf man sich halt nicht leiten lassen.
Als Verein meinst du jetzt?
Ja, als Verein, Club, ja klar, natürlich.
Aber ist es so, also wenn dann Watzke gerade ein Buch vorstellt mit Jürgen Klopp und den da so überschwänglich lobt, bei all der tollen Arbeit, die Dortmund macht, ist das dann geschickt in dem Fall?
Ja, aber die wissen doch, wenn sie einen Favre verpflichten, was sie auch für einen Menschen verpflichten. Also ein absoluter Top-Fachmann,
das müsste
ein
so
Top-Trainer.
Sein, ja?
Das war jetzt vielleicht mit Watzke ein bisschen unglücklich, aber da sollten wir jetzt auch nicht so drauf rumreiten. Also wichtig für die Dortmunder ist doch einfach, dass sie ihren Job weitermachen. Und heute sitzen wir hier und kritisieren vielleicht ein bisschen, aber vielleicht sitzen wir im April hier und Borussia Dortmund führt mit 12 Punkten die Tabelle an, dann feiern wir den Favre. Also das ist ja auch dieses Geschäft, heute so, morgen so. Ich glaube, für einen Verein ist immer wichtig, dass du ruhig und konstant arbeitest und nicht so diese Extremen, so wie es leider dann oft geschrieben steht. Ja, also dem darfst du nie folgen als Verantwortlicher eines Vereins.
Stefan, bei 12 Punkten machen wir Laola sogar hier.
Im Übrigen sollten wir nicht übertreiben, wenn wir glauben, dass wenn von den Verantwortlichen Dortmund, wenn gerade von außen ein bisschen Kritik kommt, wenn in dem Moment Jürgen Klopp besonders gelobt wird, der Welttrainer des Jahres geworden ist. Ich glaube, dass Lucien Favre darüber lächelt und sich freut, dass der dort hier mal gearbeitet hat. Ganz sicher schiebt er das weg, wenn er so ist, wie ich ihn einschätze.
Aber er freut sich nicht darüber, was wir daraus machen, das wolltest du wahrscheinlich.
Ja, aber das ist möglich.
Es geht auch trotzdem auch ein bisschen um die Außendarstellung. Da ist es vielleicht ein Punkt weit auch zu ehrlich. Borussia Dortmund hat relativ schnell nach der letzten Saison offensiv verkündet, dass sie Deutscher Meister werden wollen, was ich gut finde. Man sollte sich ja Ziele im Leben setzen und im Sport. Dann macht, glaube ich, die Agentur, ich weiß gar nicht mehr, DPA oder SED, vor der Saison die Umfrage, die traditionelle unter den Erstligatrainern, wer wird Deutscher Meister? Was antwortet Lucien Favre? Bayern München. Wird beim Herrn Watzke wahrscheinlich auch nicht ganz so gut angekommen sein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Also wenn ihr jetzt sagt, Dortmund, sie werden Deutscher Meister, also das kann man jetzt so verkaufen, dann hast du richtig Druck auf den Kessel, jetzt schiebt er den ein bisschen rüber. Also so eine Aussage würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage.
Und er hat gestern viel richtig gemacht, finde ich, Lucien Favre. Schauen wir auf das einzige Tor, das gefallen ist. Deine Analyse dazu?
Ja, so wie die Dortmunder ja spielen, also, relativ schnelles Umschalten.
Muss man auch sagen, das Tor wurde auch gegeben, ne?
Genau, viele ja nicht. Ne? Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf.
So, hier, guck mal, da hat er viel Platz, der Hazard, ne? Oder?
Ja, und dann hat er auch die Genialität, eben den Ball perfekt tief zu spielen. Reus trifft wieder gegen seinen alten Club. Aber viel entscheidender oder viel wichtiger für euch sind vielleicht die Tore, die nicht gegeben wurden.
Okay,
aber das haben sie richtig gut gespielt.
Ja, da hat er halt das Außen. Wo ist euer Fehler?
Jetzt muss ich wieder anhalten. Weil ich kann nicht so schnell schauen.
Wo soll ich anhalten?
Ich fange ausgerechnet mit meiner Mannschaft an, mit der wir aber richtig zufrieden sind. Und ich fange mit was Kritischem an, das Tor. War genau dasselbe, was ich beanstandet habe bei den Bayern. Im Grunde genommen sind wir in einer unglaublichen Art und Weise gut, haben wir verschoben, haben verdichtet und keiner lässt die 3-4 Dortmunder, die dort spielen, keiner fühlt sich wie irgendjemanden verantwortlich. So war das dann nicht mehr zu verteidigen. So,
warte, komm nochmal jetzt her. Aber du darfst nicht weitererzählen, bitte. So, wo meinst du?
Dort verlieren wir den Ball, aber jetzt
verlassen. Ja, das sehe ich.
Warte, genau. Ich sag
Stopp dran.
Sag mal. Nein, noch nicht. Hm? Jetzt. Halt an! Mensch! Ich verstehe gar nicht, was du meinst.
Ja, ich hab leider den Knopf hier nicht. Tut mir leid, den hätte ich ja schon gedrückt. Ich kann es auch noch
die
weiter.
Die Mannschaft, die ist das, was unser Trainer will, schon richtig gut umsetzt, ja. Viel, viel besser, als ich zu träumen gewagt habe. Steht dort eigentlich richtig, also nicht im Einzelnen. Aber wenn du genau nimmst, wir haben dort eine richtige Ballung von Spielern, wir haben den Raum eng. Wir könnten von diesen dreien, die hier rechts stehen, könnten ein, zwei noch ein bisschen tiefer sein, aber sind genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegen 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind genug und keiner ist irgendwo nur im Entferntesten mal dran, einen Pass zu verhindern, ganz zu schweigen davon, dass die Mitte total offen ist, denn dort, dass der Hazard dort frei steht, ist aber eine richtige Schwäche. Aber das hat heute unser Trainer, der Marco, schon längst der Mannschaft gesagt, wir hätten eigentlich viel, viel mehr Grund, über das Positive dieser Mannschaft zu reden.
Kann es sein, dass du telefonisch zugeschaltet gewesen bist bei der Besprechung?
Er hört alles.
Ja. Jetzt können wir uns vorstellen, wie deine Trainersitzung ausgesehen haben. So, wir machen mal einen Spot, dann sind wir gleich wieder da. Tom, hat Lucien Favre gestern auch ein bisschen anders gespielt und deswegen erfolgreich?
Ich
meine, ein bisschen defensiver natürlich, ne?
Er ist ja sowieso jetzt keiner, der unbedingt ganz, ganz vorne drauf gehen lässt, sondern eigentlich immer sehr klug wartet auch, was der Gegner macht. Ja. Trotzdem ist es so, Sancho nicht spielen zu lassen, ist natürlich mit Sicherheit die richtige Entscheidung gewesen. Von Sancho hängt aber das BVB-Spiel natürlich in den letzten Wochen ganz massiv ab. Weil wenn der in Form ist, wenn der ins Rollen kommt, dann spielen sie nochmal deutlich mehr Chancen raus, weil der im Prinzip 1-gegen-1 ganz oft den Unterschied macht für den BVB. Auf ihn zu verzichten, war, denke ich, alternativlos, wie es aus Dortmund hieß, hat aber natürlich das Spiel im Vorfeld noch spannender gemacht, weil ihnen da eine wirkliche Waffe fehlt. Ne?
Wird uns gleich nochmal Oliver Müller natürlich hier live zugeschaltet sein und dann kann er uns erklären, was mit Sancho
wirklich passiert. Damit muss da natürlich passieren. Dann auch das Spiel, ist ja klar. Und dann sind die beiden vorne, da ist Alcázar verletzt, dann kann man über den Kader sprechen, ob da vielleicht noch einer fehlt in dem Kader, um den abzurunden, gerade ein zentraler Stürmer, haben sie nicht geholt. Muss da improvisieren, keine Wahl.
Ja. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal auf die Aufreger gestern Abend in Dortmund.
Ja, und da haben wir heute wirklich eine ganze Menge zu analysieren. Hans Meyer hat es zu Beginn der Sendung schon gesagt, man könnte fast wahrscheinlich die ganze Sendung damit füllen. Vor allem schauen wir natürlich auch noch auf die Abseitspositionen, die Dortmunder betroffen hat. Jetzt wollen wir aber, und Hans, da nehme ich dich direkt mit rein, direkt mal mit einer Szene starten, die Gladbacher betrifft. Da sehen wir nämlich hier Mats Hummels, der gleich zweimal ziemlich rüde einsteigt. Wie siehst du die Situation?
Sag's ruhig, trau dich.
Nein, nicht. Ich habe eigentlich, immer wenn ich zu Hause sitze, und natürlich sitze ich immer zu Hause, wenn um 11 Uhr Doppelpass läuft, und ich schaue mir das an, dann sage ich, haben sie endlich wieder ihr Lieblingsthema, Videobeweis.
Ich sag, wir haben das nicht eingeführt.
Wenn ich irgendwann einmal wieder hinkomme zu dem Videobeweis, den ich von Anfang an abgelehnt habe, werde ich nie wieder was sagen. Das Spiel gestern war für mich wieder ein herrlicher Beweis, warum ich so dagegen bin. Sie haben insgesamt 6 Situationen gehabt, wo ich persönlich meine, da musst du zwingend mal nachschauen, aus meiner Sicht. Die eine Situation brauchtest du nicht, nämlich als sie das Tor abgelehnt haben, der Dortmunder. Weißt du, wenn du dort nichts machst, gar nichts, ist nicht einer von den 80.000 und keiner von den Verantwortlichen, weder vom Verlierer oder vom Gewinner, dabei und erwähnt dieses Tor, was für meine Begriffe regulär war.
Du meinst das Tor für die Dortmunder, ne?
Also das hier, das soll mir irgendjemand erklären, wie das über das blanke Sehen möglich ist. Die Ballberührung des Passes und diese
die Hacke, die Spitze?
Die Haarespreise, die Spitze. Ja. Das sind Dinge, wo ich sage, da ist der Videobeweis überflüssig wie ein Kropf. Ich möchte nur wissen, von wem der Impuls ausgegangen ist, dass das nochmal angeschaut wurde.
Sag nochmal kurz zu der Szene, 11 Meter für dich?
Ich sage, das wäre auf jeden Fall eine Situation,
muss man ja prüfen,
wo auf jeden Fall jemand schauen muss. Es wird nicht geschaut. Ich persönlich sage, wenn man es mir näher ranholt, da kann man 11 Meter geben.
Ja, aber dass niemand schaut, das stimmt ja nicht. Es schaut ja schon jemand drauf in Köln und der kann dann nochmal den Impuls geben, um dann ja, zu sagen,
das interessiert mich nicht. Es interessiert mich, dass im Grunde genommen es ganz normal weiterläuft, ohne dass irgendjemand...
Ja, die Tore müssen ja kontrolliert werden. Es werden ja alle Tore automatisch kontrolliert. Also ein Tor wird definitiv sofort kontrolliert, ob im Vorfeld
ein Strafstoß vergehen, wie jetzt gerade bei der Szene von Hummels.
Weiter.
Da ist es nicht zwingend. Aber beim Tor.
Aber da muss man sagen, also bei der Hacke, das musst du schon sagen.
Nein, ist ja klar. Ich bin ja bei Hans Meyer insofern, das ist ja jetzt das nächste Thema, dass ich mich dann eigentlich freuen würde, wenn ich demnächst auch das Abspiel lupengroß sehe, weil es ja ein großer Unterschied ist, ob ich 2 Frames eher oder 2 Frames später spiele. Und es gibt meines Wissens kein Gerät, was auf den exakten Zeitpunkt genau das Abspiel gibt. Von daher spricht viel dafür, was er gesagt hat, dass man irgendwo auch diese gleiche Höhe noch im Kopf hat. Das ist ja kein offensichtlicher Fehler, wenn das ein Tor ist. Gut.
Gucken wir uns das Kein-Tor nochmal an. Das Kein-Tor ist auch ein schöner Begriff, ne? So weit sind wir schon. Also hier, da. So, liebe Zuschauer, machen Sie sich selbst ein Bild. Falls Sie was erkennen können. Also.
Lächerlich.
Das Problem ist ja auch die Auflösung, die uns angeboten wird, weil wir sehen es darauf hier eigentlich auch nicht. Ja?
Aber Tom, das sind doch Sachen der Technik zum Beispiel. Du hast recht mit der Vergrößerung, du hast mit diesen kalibrierten Linien recht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, wir haben einen Videobeweis, dann kann ich ja nicht sagen, 3 Millimeter sind dann kein Abseits, klar, da gucken wir drüber, aber 3 Meter sind Abseits. Also wenn es was bringen soll, dann muss Abseits sein. Allerdings habe ich meine Zweifel wegen der Technik, ob es in dem Fall Abseits ist.
Übrigens, der Einzige, der sich gefreut hat, war Jan Sommer, ne, in der Szene, ne, weil das Tor nicht gegeben wurde. So, die sind zu Anfang der Sendung. Hans?
Bitte?
Pass auf, nächste Szene, nächster Aufreger. Stefan, was sagst du dazu? Also, hier kommt der Doppelpass. Er liegt quer. Und du denkst eigentlich, wieso geht der Ball daneben?
Mach mal zu.
Also im Real nicht zu erkennen, schwierig zu erkennen.
Im ersten Moment,
klar,
ne?
Genau. Aber dann muss sich Köln einschalten und ganz klar sagen, es ist ein ganz klares Foul und damit ganz klar Elfmeter.
Er trifft den Ball gar nicht, das ist ein klarer Elfmeter. Und es wird gar nicht geschaut.
Ja, aber ich muss hier mal ganz kurz was dazu sagen. Euer Spieler hier, der Hermann, der muss dann natürlich auch mal ein Zeichen setzen und zum Schiedsrichter sagen, ich wurde von hinten wirklich umgehauen. Ich habe den Ball nicht gespielt, das hat er nicht getan. Da kann man natürlich auch ein bisschen Einfluss nehmen. Das hätte ich jetzt vom Spieler erwartet. Aber nichtsdestotrotz, 100% Elfmeter, keine Frage.
Ich wollte eigentlich sagen, wir sollten dagegen angehen, dass die Spieler dauernd zum Schiedsrichter hinlaufen.
Ja, aber in der Szene muss Hermann hingehen. Also er wird ja klar getroffen. Da muss er schon als Spieler auch ein Zeichen setzen. Das macht er nicht. Ja. Beeinflusst vielleicht da ein Stück weit den Schiedsrichter.
Das kann es nicht sein.
Zu seinem Nachteil.
Das kann es nicht sein.
Aber aus Köln muss klar das Zeichen kommen.
Also für Sascha Stegemann ist im Prinzip echt nicht zu sehen. Ja, ich hätte auch
nein.
Slow-Mo, aber eindeutig, klar.
Das ist ja kurios, die Szene, ne, wo die heutzutage bei jedem Einwurf protestieren. Er protestiert überhaupt nicht.
Nein, er macht gar nichts.
Aber
also das erwarte ich denn schon von meinem Spieler.
Schlimm ist doch auch, dass man das dann in Zeitlupe bringt. Und der es kommentiert, sagt ganz klar beigespielt.
Also ist er blind?
Ich finde, es ist ein...
Also
warte, wir haben noch eine Szene. Reicht dabei. Jetzt erstmal fürs Erste. Ja, ich finde, da kann man sich aber auch aufregen. Ne? Also du merkst ja den Schlag hinten gegen die Padung. Gut, gleich geht's weiter. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Dann müssen wir noch mal über die Saison von Borussia Mönchengladbach sprechen bisher nach 8 Spieltagen und über den neuen Trainer Marco Rose. Feier von Adel und Bent, live aus dem Mittelzeller Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Wir schalten direkt zu Oliver Müller nach Dortmund. Guten Morgen, Oliver.
Guten Morgen nach München.
Kollektives Aufatmen gestern, vor allen Dingen auch bei Lucien Favre, Olli?
Ja, definitiv. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg und zudem natürlich auch der Auftakt in diese schweren englischen Wochen, wo harte Prüfungen auf Borussia Dortmund warten. Und es hatte sich schon eine Menge Druck aufgebaut auf der Mannschaft nach diesen 3 Unentschieden in Folge in der Bundesliga. Und natürlich auch diese ganzen Diskussionen um Lucien Favre, die haben dazu geführt, dass da richtig Dampf auf dem Kessel war. Und es war besonders wichtig, nicht nur, dass die Mannschaft gewonnen hat, sondern dass sie auch eine kämpferische Leistung gezeigt hat. Das ist ja in Dortmund immer so ein bisschen die Glaubensfrage. Es geht nicht nur um Siege, es geht auch nicht nur um schönen Fußball, sondern es geht darum, dass die Mannschaft Leidenschaft zeigte, Stichwort Mentalität. Und das hat sie sicherlich gezeigt, auch wenn es nicht immer eine perfekte Vorstellung war, spielerisch gesehen.
Hat er gerade gesagt, da war Dampf auf dem Kessel, ja. Ne? Ich zahle mal für. Kurz, das mache ich schnell. Ja, Olli. Olli, die Personalie Sancho, hat Lucien Favre damit auch ein Ausrufezeichen gesetzt?
Ja, natürlich. Lucien Favre musste reagieren, obwohl es keine leichte Entscheidung war, gerade in dieser Drucksituation, in der er und die Mannschaft sich befunden haben. Aber der Verein musste auch reagieren. Und da geht es eigentlich weniger darum, dass Jadon Sancho ja schon mal in der vorletzten Saison gelegentlich zu spät zum Training gekommen ist. Borussia Dortmund ist ein bisschen gebranntes Kind. Man hat diese Fälle noch im Kopf. Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang mit Undiszipliniertheiten, die sich letztendlich ja auch damit weggestreikt haben von Borussia Dortmund. Und seitdem ist man sensibilisiert und deshalb hat man durchgegriffen, auch wenn man damit natürlich ein gewisses Risiko eingegangen ist.
Also gut, ein bisschen ab und zu mal zu spät zu kommen, ist ja nichts Schlimmes. Dann zahlt man halt in die Mannschaftskasse, so kennen wir das zumindest. Ist das überhaupt vergleichbar, diese Fälle? Aubameyang und Dembélé, die wollten ja einfach nicht mehr bei Borussia spielen.
Nein, natürlich ist es nicht vergleichbar mit dem, was die beiden damals durch ihre Undiszipliniertheiten bezweckt haben. Jadon Sancho ist ein junger Spieler, das hat Michael Zorc ja auch betont. Für ihn ging es sicherlich auch ein bisschen darum, Grenzen auszuloten. Er sollte eigentlich am Donnerstag wieder trainieren, ist dann aber erst so spät zurückgekommen, dass er erst am Freitag wieder einsteigen konnte. Nur vor dem Hintergrund, dass es bei Borussia Dortmund in der Vergangenheit mal disziplinarische Probleme gegeben hat mit einigen Spielern, denke ich, hat man relativ hart und schnell durchgegriffen. Und damit ist das Thema aber auch wieder ad acta gelegt. Er hat heute trainiert, er hat gestern alleine trainiert und er soll dann am Dienstag mit nach Mailand fliegen.
Herzlichen Dank, Olli. Schönen Sonntag. Geh nach Dortmund.
Gerne, danke.
So, jetzt kommt der Tabellenführer. Ne? Hast schon angemahnt. Ne?
Ja, wird höchste Zeit.
Ja. Seit mehr als 100 Tagen ist Marco Rose jetzt Trainer von Borussia Mönchengladbach. Halb Mitteleuropa wollte ihn eigentlich verpflichten. Dann ist er doch am Niederrhein gelandet. Er gilt als einer der kreativsten Köpfe der neuen Trainergeneration. Und das weckt natürlich schon einige Erwartungen, auch in Gladbach.
So sieht ein Spitzenreiter aus. Trotz Niederlage bleibt Gladbach vorn. Doch Marco Rose muss feststellen, dass seine Borussia noch nicht stabil ist. Und die Borussia muss feststellen, der Wunschtrainer ist da, der Wunschfußball aber noch nicht. Dieter Hecking musste nach der letzten Saison gehen, weil Max Eberl eine neue Spielkultur etablieren wollte. Schneller, aktiver, bissiger. Und der begehrteste Trainer des Sommers, Marco Rose, sollte sie garantieren. Statt vermeintlich biederer Kost à la Hecking, moderner Tempo-Fußball à la Rose. Von Rose werden Wunderdinge erwartet. Und Rose liefert die erste Gladbacher Tabellenführung seit 8 Jahren. Er integriert seine Neuzugänge Embolo und Thuram in die Startelf und macht Gladbach insgesamt Sprint- und Zweikampf stärker. So weit, so gut. Doch Hecking hatte letzte Saison nach 8 Spieltagen einen Punkt mehr. Wir stellen also fest, Rose ist noch nicht aus Heckings Schatten herausgetreten.
Das ist ja punktemäßig auch nicht so einfach, Hans, muss man fairerweise sagen.
Nein, ich will mal so sagen, man hätte zu diesem Zeitpunkt durchaus erwarten können, dass er aus dem Schatten vom Hacking rausgetreten ist. Mich machen solche Formulierungen immer total kaputt. Wer Fußball interessiert ist, wer gearbeitet hat,
ich wusste, dass es ironisch gemeint ist.
Der hat das, was der Max Eberl, der gestern 11 Jahre lang in dieser komplizierten Funktion als Manager arbeitet und es fantastisch gemacht hat, dass im Grunde der Max Eberl im Sommer sich entscheidet, einen erfolgreichen Dieter Hecking zu sagen, es geht nicht weiter, und einen Trainer zu nehmen, wo er persönlich glaubt, dass das, was in den letzten 11 Jahren bei uns gelaufen ist, mit den unterschiedlichen Trainern, fast alle mit richtig guter Arbeit, dass im Grunde genommen er diesen Schritt macht, war mutig genug. Denn der Dieter hatte bis zum 3. Spieltag im Frühjahr eine Basis gelegt gehabt, dass du fast nicht mehr vom Europapokal runterkommen konntest. Er hat dann dieses Loch zum Glück am Schluss aufgefangen und hat einen 5. Platz gemacht, wo ich sofort gesagt habe, fantastisch für uns, nicht so gut für Marco. Aber das weiß jeder, dass im Grunde genommen, du übernimmst eine Mannschaft, die gut besetzt ist, nicht spitzenbesetzt, gut besetzt. Ein Manager kommt und holt mich und will mit dieser Mannschaft auf Sicht, nicht auf 4 Monate, wir sind im 4. Monat, etwas erreichen. Da wusste jeder, der im Fußball steht, das wird kompliziert. Und dann stehen wir nach dem 8. Spieltag zusammen mit 9 anderen Mannschaften an der Spitze. Mit 8 anderen. Wir sind 9. Bis zum 9. haben wir 1 oder 2 Punkte Unterschied. Kannst du dich erinnern, dass ich voriges Jahr fast bei jeder Sendung hier am Sonntag gehört habe, ja, aber es ist doch langweilig. Nee, voriges Jahr eigentlich nicht. Da hat ja Borussia Dortmund schon ein bisschen gekitzelt. Aber vorher, ganz Deutschland schreit jedes Mal auf, langweilig, langweilig, die Bayern. Jetzt haben wir mal endlich eine interessante Meisterschaft. Ist es auch wieder nicht recht?
Nö, das haben wir nicht gesagt. Nee. Tatsache ist, wir haben nur gesagt, letzte Saison hast du schon mehr Punkte gehabt zu dem Zeitpunkt.
Tatsache ist, dass unsere Mannschaft mit dem neuen Trainer die Gedanken von Max Eberl, nämlich etwas Neues zu kreieren, bisher fantastisch umsetzt, ohne dass man erwarten kann, dass dort keine Fehler laufen. Ich habe es vorhin gesagt, dieses Gegentor, das war nicht schön. Und das haben wir auch während des Spiels auch noch 5, 6 Mal. Aber die Art und Weise, dass wir gegen Dortmund, wo wir in den letzten Jahren aber ständig Schläge bekommen haben, dort auftreten und jeder, der objektiv ist, nicht wenn ich Dortmund-Fan bin, sagen muss, wenn das Unentschieden ausgeht, ist es eigentlich auch nicht so unkorrekt, denn wir haben fast auf Augenhöhe gespielt. Gegen eine Mannschaft, die wirklich besser besetzt ist. Und das ist für mich eine große Leistung. Ich habe eine Flasche Sekt aufgemacht. Für Champagner reicht es nicht. Als wir
Rotkäppchen-Sekt trinkst du doch.
Rotkäppchen, 2,35. Na gut. Tatsache ist, dass wir gegen die am besten organisierte Mannschaft vom Nagelsmann, Leipzig, zu Hause 3-1 verloren haben, habe ich die Flasche aufgemacht. Wir haben mit RB Leipzig total auf Augenhöhe gespielt. Und zwar alles trotz der Probleme, die wir in der Gesamtheit, kollektiv, in der Umsetzung seines Systems haben. Ich finde das geradezu sensationell und ist richtig wert, dass man unseren Trainer, aber auch dem Max Eberl mit so einer mutigen Entscheidung richtig Danke sagt.
Genau, das wollte Stefan nämlich gerade fragen. Richtig gut eingekauft auch, ne? Wenn man Thuram und Embolo und solche Spieler sehen.
Ich meine, passt er perfekt rein.
Nein, dass er ein sehr gutes Händchen hat, das hat er ja, zeigt er nicht erst seit dem Sommer, sondern in den Jahren davor ja auch. Das muss man mal dazu sagen. Und er baut immer eine sehr gute Mannschaft zusammen. Und dementsprechend ist Gladbach ja auch relativ erfolgreich. Aber das kannst du besser beurteilen. Wir wollen jetzt mal gucken, was sie auch noch in der Euroleague machen. Ja, daran werden sie natürlich auch gemessen irgendwann mal. Und ich glaube, dass der Anspruch auch sein muss, wieder in den internationalen oder ins internationale Geschäft reinzukommen. Das wird schwer genug, aber das sollte der Anspruch sein.
Mit dem Start hast du total recht. Wenn du 0-4 beginnst mit einer Mannschaft, die eigentlich bei der Vergabe der Plätze, der zwei, die weitergehen, keine Rolle spielen, wenn du dort zu Hause 4-0 verlierst und wirst mit eigenen Waffen geschlagen, das, was Marco Rose eigentlich möchte, haben die in einer ganz bewundernswerten Art und Weise vorgeführt. Und dann gehst du in so ein Spiel, freust dich auf Europapokal und liegst nach 10 Minuten 2-0 hinten. Das wisst ihr ganz genau, wie kompliziert es dann für die Beine ist, für die eigenen Beine und für den eigenen Kopf, dort wieder rauszukommen. Du verlierst 4-0, aber schon dieses scheiß 4-0 hat natürlich im Nachhinein eine Nachfolgewirkung. Wir sind kritisiert worden für unser 1-1 in Istanbul. Wir haben dort eine Halbzeit lang für meine Begriffe überraschend gut gespielt gegen den Vizemeister der Türkei. Dann kam natürlich in der 90. Minute der Ausgleich. Das ist immer glücklich. Aber wenn insgesamt dann 5-4 Chancen für uns in einem Europapokalspiel in der Türkei beim Vizemeister der Türkei rauskommen, ist das nicht so negativ, wie es dargestellt wurde. Und natürlich, wo das 4-0 im Hinterkopf immer mitspielt, das ist ja logisch. Und es wird ganz, ganz schwer mit diesem Start natürlich so ranzukommen, dass wir...
Stell mich davon aus, betrachtet, was macht diesen Marco Rose denn so einzigartig? Max Eberl hat gesagt, ich musste ihn holen, weil sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nie wieder bekommen. Was würdest du das
Ich glaube, er ist ein ganz toller Baustein in dem Gesamtkonzept von Borussia Mönchengladbach, was die übrigens auch schon längere Zeit sehr gut machen. In dem Verein ist Kompetenz ist sowieso auch da. Aber was jetzt einfach außergewöhnlich gut ist im Vergleich zu anderen, ist die Beziehungsqualität untereinander, und zwar von Rose nach oben, von Rose nach unten. Das heißt zur Führungsebene, Manager, aber auch zu den Spielern.
Du musst ein bisschen einfacher für uns reden, Beziehungsqualität.
Beziehungsqualität heißt ganz einfach, dass die sich einfach alle mögen, dass die sich verstehen. Dass die, es ist ein Vertrauen auch da, und Vertrauen kommt, wenn ich jemand was zutraue, auch ein Stück weit. Und ich glaube, dass ihm wirklich viel zugetraut wird, obwohl er noch ein relativ frischer Trainer ist. Und das ist, glaube ich, was Borussia Mönchengladbach unterscheidet, vielleicht von der einen oder anderen Mannschaft.
Man muss aber auch, glaube ich, mal fairerweise sagen, also Borussia Mönchengladbach hat letztes Jahr bis zum 20. Spiel, da waren sie punktgleich mit Tabellenführer. Die haben unter Hecking teilweise einen wahnsinnig attraktiven Offensivfußball gespielt. Ja. Am Schluss, glaube ich, ein bisschen statisch. Jetzt kommt ja bei jedem, eigentlich außer bei Bayern und Dortmund, höre ich immer nur Gegenpressing, hohes Attackieren, Umschaltmoment. Ich mag auch mal Fußballmannschaften sehen, die Fußball spielen mit ihrer Qualität. Das hat Gladbach unter Hecking gemacht. Ich habe Rose in Salzburg gesehen, die haben bei Celtic Glasgow aufgezogen, die haben Leipzig zweimal geschlagen. Richtig guter Trainer, kann ich verstehen. Man muss aber auch jetzt mal ganz fairerweise sagen, wenn man sich das Startprogramm anschaut, Leipzig, Dortmund, die beiden Namen sind gefallen. Ansonsten alles Mannschaften, die du unten erwarten kannst. Das ist ein Start, der richtig gut ist. Sie sind Tabellenführer.
Schalke nicht vergessen, die können heute Meister. Die können heute
Meister. Das würden die sofort unterschreiben.
Aber ich habe von den Mannschaften gesprochen, die auch vor der Saison gehandelt wurden, die im letzten Jahr auch schon gut gespielt haben. Also überhaupt nicht klein zu reden. Es ist ein Zwei-Punkte-Schnitt, ist toll. Aber es gibt sicherlich auch noch einiges zu machen. Mir kommt in der Bewertung dann Dieter Hecking auch ein bisschen zu schlecht weg, wenn jetzt so gemacht wird, als wenn alles toll wäre. Ich hoffe für Borussia, dass sie unter Rose diese Entwicklung annehmen, und Europapokal ist immer ein Erfolg.
Ja klar, ist doch ganz klar, dass man abwarten muss. Ja. Aber trotzdem, für Rose spricht, habe ich als Spieler in Mainz kennengelernt. Unglaublich geerdeter, völlig normaler Typ,
super,
der, glaube ich, eine super Ansprache hat, der super ankommt bei der Mannschaft. Der vor allem auch, was heute gefragt ist, das ist, glaube ich, gemeint, diesen Staff, also das ganze Trainerteam, sehr gut kommuniziert, einfach ein sehr kommunikativer Typ. Natürlich auch gut für Medien, weil er offen ist für alles und weil er sich sehr gut auch in den Interviews schlägt oder in den Pressekonferenzen schlägt, aus meiner Sicht nicht ganz zu unterschätzen, je größer der Fokus auf einem Verein ist, und er hat einen klaren Plan. Ich meine, wenn du mit Red Bull Salzburg die Youth League gewinnst, dann kannst du nicht so viel falsch machen, und was er bei Red Bull entwickelt hat, wie sie gespielt haben, wie modern sie gespielt haben, alle Achtung, und deswegen glaube ich, die Entscheidung ist nicht gegen Hecking gefallen, sondern für Rose.
Vor allem ist es weiter an der Stelle wollen wir wissen, wie Hans Meyer Marco Rose bisher erlebt hat. Vorher sagt Ihnen Sarah Valentina, was ist was bei den Sonntagsspielen alles auf Sie zukommt. So, das wollte ich sagen. Danke, Sarah Valentina. Gehen wir nochmal ins Spiel rein von gestern. Wir gehen nochmal ins Spiel rein, Hans. Ihr hattet ja durchaus auch die ein oder andere recht gute Chance. Allen voran Embolo. Hier wunderbar die Abwehr überspielt. Was hätte er besser machen müssen?
Reinschießen. Von wem schießt er jetzt? Von Embolo. Nein, da hätte ich zum Beispiel aus dem Spiel heraus zu Hause gesagt, wäre trotzdem mal wert, dass man mal reinschaut.
Weil er so fliegt oder warum?
Ja, weil er fliegt. Aber da ist durchaus sein, dass ich sage, hey, oh, habe ich mich geirrt. Aber das hätte doch an irgendeiner Stelle bestimmt viele im Stadion auch interessiert.
Nee? Ist bestimmt reingeschaut worden. Der hat Bitte? Gesagt, ich schätze, dass der reingeschaut hat, der Videoschiedsrichter, aber es sehr schnell gesehen hat, war nicht.
Die haben da schon in zwei Situationen reingeschaut, wo sich nichts getan hat. Also, das ist nicht so wichtig.
Du glaubst denen gar nicht mehr davon. Stefan, gucken wir auf die nächste Chance. Zusammen. Nochmal Embolo. Hier kommt dieser natürlich fatale Rückpass von Akanji. Ja. Hat Birki aber zweimal gut gemacht.
Ja, hat er auch, richtig, ne? Gut gemacht. Also, genau im richtigen Moment immer rausgekommen, sodass der Stürmer dann kurz überlegt. Und wenn Stürmer dann überlegt, ist der Torwart halt da. Das macht Birki wirklich gut. Also Embolo, muss ich sagen, da einen Vorwurf zu machen. Birki macht das richtig gut. Bleibt stehen.
Macht den langen Schritt natürlich.
Genau, macht den langen Schritt bei dem ersten. Ja, auch schon, ne? Wo er auch reingeht, ist ja immer Risiko, aber das hat er zweimal richtig gut gelöst. Grundsätzlich gilt natürlich für einen Stürmer, wenn er blank auf den Torwart zuläuft, von zwei sollte er zumindest einen reinmachen. Oder Hans?
Nicht.
Passt so.
Wenn er nichts sagt,
ja, dann geht's
gibt er dir recht, wollte ich nur sagen, ne, an der Stelle. Ist Embolo vielleicht die größte Überraschung, Andreas?
Ein bisschen? Ja, nee, wer in der Schweiz gesehen hat, der wusste, dass er Fußball spielen kann. Nur auf Schalke hat man ihn möglicherweise falsch eingesetzt.
Gut, er war System verletzt her. Natürlich.
Er war verletzt lange und der Druck auf Schalke ist doch höher als in Gladbach. In Gladbach hast du die perfekte Spielwiese für einen Trainer mit 20 Jahren, Rolf Königs, Söllner, Schippers, Aretz, die Leute, die alle da sind, wo du den Trainer als kurzfristige Komponente haben kannst. Und auch Spieler dementsprechend befreit aufspielen können.
Ja, aber du musst so einem Spieler auch dieses Vertrauen geben. Das hatte er wahrscheinlich auf Schalke nicht. Klar, verletzungsbedingt vielleicht auch, aber Rose schenkt ihm das Vertrauen. Und das ist unglaublich wichtig für die Entwicklung auch eines Spielers.
Wo ist seine beste Position?
Nicht ganz vorne in der Spitze, würde ich sagen. Aber
nicht ganz vorne?
Nee.
Spielt er ja auch gar nicht. Ja. Er spielt ja meistens ein bisschen dahinter.
Ich bin Präsidiumsmitglied. Ich kann dir nichts sagen.
Aber jetzt mach mal, du hast eben verlangt, dass wir über euch reden, Tabellenführung. Jetzt sagst du, ich kann da nichts zu sagen?
Ich will trotzdem dazu etwas sagen.
Bitte.
Thomas, du hast mich nämlich gefragt vor Wochen, und zwar als wir 0-4 verloren haben gegen diese Österreicher. Hast du mich gefragt, willst du nach Dortmund mal hierher kommen? Da hast du gehofft, dass du mich in Schwierigkeiten bringst. Jetzt stehen wir an der Spitze, das ist ja auch wieder nicht recht.
Doch, mir ist das sehr recht. Schau mal auf noch eine Chance vielleicht für die Gladbacher. Ähnlich wie die Szene, ein bisschen ähnlich wie die mit Patrick Herrmann. Also Neuhaus, glaube ich, ist es, ne? Ende.
Ja.
Frank, es fehlt immer so ein der Letzte, ne? So irgendwie.
Ja, wir sezieren das dann eine halbe Stunde lang. Dortmund hatte das Pech in der Saison schon, dass er in der letzten Minute dann reingeht, dass es 2-2 ausgeht. Dieses Mal hatten sie das Glück.
Ja, Witzel legt unfreiwillig vor und dann?
Hitz hat natürlich auch bewiesen, dass er ein guter Ersatzmann ist. Wenn mit Birki mal was passiert, dann kann man sich auf ihn verlassen, ne? Und jetzt können sich die Fans freuen. Richtig spannende Saison. 9 Mannschaften, ich glaube 2 Punkte aktuell zwischen 1. und 9. Der alte Spruch, die Tabelle lügt nicht nach 8 Spieltagen.
Och ja.
Ich wollte einmal zahlen, ne? Mindestens.
Bist du auch wieder einverstanden, dass er zahlen muss? Ne? Wie erlebst du denn Marco Rose?
Ja. Ich muss das sagen, was ich auch gesagt habe. Er hat 2 Jahre gespielt als Trainer mit Salzburg im Hochleistungsbereich. Vorher war er im Nachwuchsbereich, kommt allerdings aus einer sehr guten Gegend. Es hat ein, ich weiß nicht, damit befasst ihr euch sicher mit Recht nicht. Er kommt aus dieser Mainzer Schule, wo unter anderem Jürgen Klopp eben auch herkommt und wo aber der Trainer Frank mal eine richtig gute Rolle gespielt hat.
Wenn du mit Wolfgang
den,
Frank?
Wolfgang Frank, ja. Wenn du mit den Trainern sprichst, die damals dort mit ihm zusammengearbeitet haben, die haben alle von ihm sehr, sehr profitiert. Also momentan ist ganz große Mode, die Trainer machen Spieler besser. Dieser Trainer damals hat seine Umgebung, die mit den Jungs arbeiten, besser gemacht. Tatsache ist, dass das ihm richtig gut getan hat. Dann kommt er eigentlich über die Umwege von Lok Leipzig in die nächste Hochburg von Fußball, der auch gedacht wird. Und das ist Salzburg, das ist dann wieder rangig. Und da hat er aber richtig profitiert, im Nachwuchsbereich schon, denn das, was er dann mit seinen 2 ersten Leistungssportjahren oben macht, das war beeindruckend, aber eben nur aus der Ferne. Ich habe mit ihm kein Wort gesprochen, ich habe kein Training von ihm gesehen, nichts. Hätte auch sein können, dass jemand sagt, hey, eigentlich, so toll ist er gar nicht. Er profitiert von dem, was vorher geschaffen ist. Ist ja leicht möglich. Jetzt arbeitet er bei uns. Ich habe sein erstes Training gesehen. Da habe ich schon öfter mal hingeschaut. Das gefällt mir richtig gut, weil das ist Fußball aus meiner Sicht.
Was gefällt dir denn so gut?
Dass er Fußball trainiert.
Dass er nicht laufen lässt oder alles mit Ball passiert?
Nein, das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe diese Lauftrainingslager, der Trainer meines Jahrgangs, habe ich schon sehr, sehr zeitig gehasst, wie die Pest. Auch deshalb, weil ich selbst nicht gern gelaufen bin. Aber das kann ich nachvollziehen. Was übrigens mir an ihm, an Marco momentan, kann man ja gar nicht sagen, wo der Weg hingeht. Da müssen wir wirklich ein paar Spiele noch oder ein paar, vielleicht ein, zwei Jahre abwarten. Tatsache ist, das, was mir an ihm imponiert, ist die Art und Weise, wie er sich, wir haben vorhin davon gesprochen, wie man sich verkauft, wie sachlich er sich über Fußball äußert. Und wenn ich gestern zum Beispiel nehme, weiß, wie ich mich am Fernseher ein bisschen aufgeregt habe über das Nicht-Erwähnen der unterschiedlichen komplizierten Situationen, dann muss ich sagen, dann hat er sich auch danach aber wieder, wie viele unserer Trainer in den letzten Jahren, auch der Max Eber, aber sehr, sehr korrekt verhalten, hat das überhaupt nicht erwähnt, hat diese Niederlage akzeptiert. Und das ist für mich erstmal eine richtig gute Sache, dass ich weiß, wenn ein Trainer so reagiert, dann wird er auch zu Hause das nicht mehr thematisieren, sondern wird zu Hause mit den Spielern darüber reden, was wir besser machen können.
Ich glaube grundsätzlich, ich meine, die Gladbacher gestern in Dortmund, die Gegner, die dort spielen, stehen ja eher defensiv und warten mal ab. Ich glaube, Gladbach hat immer oder versucht immer nach vorne zu spielen, offensiv. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, die Rose spielen lässt. Richtig. Sich eben nicht zu verstecken oder zu sagen, oh, da kommt Dortmund, in Dortmund, wir stellen uns erstmal hinten rein. Nein, sie haben echt frechen Fußball gespielt und das wird belohnt dann.
Nee, man guckt auch wirklich gerne zu. Wir machen gleich nochmal weiter. Es gibt noch einen Aufreger bei den Bayern, auch den wollen wir nicht vorenthalten. Hi von Adelman, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Jack 24 Doppelpass. Hans-Max Eber kommt im November zu uns in die Sendung oder zu mir in die Sendung. Ja.
Wann ist die?
Im November.
Kommt vorher ein kompliziertes Spiel.
Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr dann noch Tabellenführer seid?
Ich glaube, die ist groß.
Das ist doch mal eine klare Aussage, so kurz vor Ende. Wunderbar. Aber wir werden das dann wieder einspielen, das weißt du.
Das ist sehr einfach, wenn man nicht unmittelbar Verantwortung verträgt. Das ist so im Fußball.
Okay, gut. Wir haben noch eine News von den Bayern. Ne?
Wir haben eine News von den Bayern. Da ist das Verletzungspech momentan ein bisschen angesagt. Wobei man auch dazu sagen muss, Entwarnung. Folgendes, Corentin Tolisso hat das Training heute abgebrochen. Bei den Bayern hat sich ans Herz gefasst. Und man befürchtete erst mal Schlimmeres. Aber Florian Plettenberg, unser Kollege, hat noch mal nachgefragt. Und der Verein hat eben gesagt, mit Tolisso sei alles okay. Also das bräuchte man ja nach Niklas Süle nicht auch noch. Das also die aktuelle Meldung. Und jetzt, wie immer, wir behalten die Tradition bei. Die Spenden. Liebe Zuschauer, gespendet haben Rainer und Susanne Kern aus Jockrim, die Felschbrüder, die Schmilscher und auch die alten Herren des SV Lenkersdorf. Viele Grüße an Steve Häle. Gute Besserung, da schließen wir uns an. Kann heute anscheinend nicht mit dabei sein. Das war's.
Danke dir. Kommen wir zum Abschluss. Du darfst natürlich nicht sagen, wen du alles so betreust, aber wie viele sind das ungefähr? Wie viele Sportler?
Du, das schwankt. Das ist ein bisschen noch Saisonphase dann auch. Je länger die Saison wird, desto mehr werden es tendenziell. Aber das gilt für alle Sportarten. Okay. Und es sind mehr Einzelpersonen als Vereine. Es sind in der Regel Einzelpersonen, viele Trainer. Und wenn der Druck zunimmt, dann wird das Bewusstsein dafür, das ist wie mit dem Beten. Ja? Du betest erst dann, wenn du ein echtes Problem kriegst.
Vielen Dank für die Einblicke. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich wünsche... Es war mir natürlich ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen. Alles Gute. Ist ja auch jetzt schon wieder Europa League für euch. Naja, gegen Rom ist ja kein Problem. Wolfsberg ist der Angstgegner. Stefan, alles Gute für Öding. Nächstes Spiel ist zu Hause gegen?
Jena.
Naja, wir werden das beobachten. Ne? Wann bist du wieder hier?
Auch im November, wahrscheinlich mit Max Eber. Und ihr seid noch Tabellenführer dann, habe ich ja gehört.
Gut. Auch danke an den Rest der Runde. Dom, Andreas, Frank. Thomas, ja, wir sind durch. Einen schönen Sonntag. Und jetzt viel Spaß mit Jörn Stutzki, Burr Landstein. Fan-Talk nicht vergessen in der Woche. Champions League ist ja auch wieder Dienstag und am Mittwoch. Und dann sehen wir uns auch nächsten Sonntag wieder. Zum Wohl. Tschüss.